Sonntag, endlich wieder Check 24, Donnerstag. Herzlich willkommen. Ja, was für ein zweiter Spieltag. Kurz nach 10 wurde es bekannt gegeben, 18 Spiele in Folge. Hat er nicht gewinnen können mit Schalke 04. David Wagner und seine beiden Co-Trainer sind freigestellt worden. Gestern die Heimpleite gegen Werder Bremen und dazu der Eklat um Ozan Kabak, die Spuckattacke. Das wird sicherlich auch noch Konsequenzen haben. Deswegen gehen wir direkt ganz schnell nach Schalke, nach Gelsenkirchen. Auch Schalke heißt es, glaube ich. Oliver Müller, unser Mann vor Ort. Olli, guten Morgen.
Guten Morgen.
Und ich habe es gerade gesagt, also David Wagner nicht mehr Trainer von Schalke 04. Bring uns mal bitte auf den neuesten Stand.
Ja, das kommt dann eigentlich wenig überraschend. Die Vollzugmeldung ganz genau um 10.18 Uhr hat Schalke 04 bekannt gegeben, dass David Wagner und auch seine beiden Co-Trainer mit sofortiger Wirkung freigestellt werden. Bereits eine gute halbe Stunde zuvor hat David Wagner in seinem Privatwagen das Schalker Trainingsgelände hier hinter mir verlassen. Und die Trainingseinheit der Profis, die jetzt momentan gerade läuft, ist also die erste Trainingseinheit nach David Wagner auf Schalke.
Der heißt Mainz 05. Möglicherweise droht da die zweite Trainerentlassung am zweiten Spieltag. Das wäre Bundesliga-Historie. Achim Beierlorzer, der Riss mit der Mannschaft scheint nicht mehr zu kitten zu sein. Und wir sehen ihn gestern nach dem Spiel mit dem obligatorischen Kreis. Zweite Niederlage in Folge auch für ihn und die Mainzer. Ist das schon seine Abschiedsrede? Unser Mann vor Ort dort auch, Thorsten Siegmund. Thorsten.
Guten Morgen.
Auch an dich die Frage, wie ist der Status quo in Mainz?
Ja, noch keine Entscheidung hier in Mainz, also die komplette Führungsriege sitzt zusammen, mit dabei auch der Trainer Achim Beierlorzer, oder sollte man besser sagen, noch Trainer Achim Beierlorzer. Er war heute Morgen einer der ersten Gelände, danach kamen alle anderen, zuletzt auch der Vorstandsboss Stefan Hofmann. Die Gespräche laufen, es wurden intensive Gespräche angekündigt und wie gestern auch schon Ruven Schröder gesagt hatte, mit offenem Ausgang. Wir bleiben also dran hier in Mainz und damit einstweilen zurück nach München.
Gut, wir kommen natürlich auch zu dir zurück und blicken noch auf andere Partien, zum Beispiel gestern in Augsburg. Er hat auch schon mehr gelacht, Lucien Favre. Sein BVB verlieren überraschend dort. Vorne stand leider nur die 0, hinten die 2, also die Augsburger kämpfen den BVB nieder. 3 Punkte wieder futsch. Könnte das am Schluss vielleicht noch wehtun. So ganz auf Kurs sind auch noch nicht die Leverkusen. Ne? 2 Unentschieden, nur ein Tor geschossen, also da ist noch Luft nach oben. Wie das gehen soll, das verrät uns der Sportdirektor. Hier ist Simon Rolfes. Du siehst ja noch ganz entspannt aus eigentlich, Andi, ne?
Bitte?
Du siehst noch ganz entspannt aus.
Ja, ich bin bislang noch ganz entspannt.
Aber du weißt ja, die erste Frage ist immer die einfachste. Ne? Was machst du mit den Harvards-Millionen? Was machst du damit?
Das ist eine gute Frage.
Danke.
Nein, wir haben natürlich geguckt, was wir machen können. Wir dürfen bei uns nicht vergessen, auch in der Beurteilung, dass wir im Winter auch schon investiert haben, Transfers für den Sommer getätigt haben. Also von daher werden wir da ganz vernünftig mit umgehen.
Also so einfach kommst du aus der Nummer natürlich nicht raus. Ne? Wir haben ja schöne Gäste und interessante Gäste hier. Die werden dich gleich hoffentlich auch noch mal ein bisschen pieksen. So, Ladies First. Sie ist freie Journalistin und Autorin und kennt sich in Mainz bestens aus. Herzlich willkommen zum ersten Mal im Doppelpass, Mara Pfeiffer. Er wohnt im Krisengebiet, kann man sozusagen. Gelsenkirchen-Buhr, glaube ich, unser Sport1-Experte, Peter Neururer.
Hallo.
Der Sportchef der Bild West ist auch da, Michael Mackus. Michael, hallo.
Guten Morgen.
Der Chefreporter der Leipziger Volkszeitung, Guido Schäfer. Guido, hallo. Und Guido, ich habe gehört, Nach dem letzten Mal, als du hier warst, hatte ich am nächsten Tag Uli Hoeneß angerufen und hat gesagt, es war eine Sternstunde mit dir.
Ja, ja.
Damit weißt du, wie hoch die Messlatte heute bei dir liegt. Und wie immer auch unser Sport1-Experte Stefan Effenberg. Stefan. Hallo, guten Morgen. So, Erfrischung gibt's auch. Ganz klar, wie immer das Ganze alkoholfrei und damit bin ich bei Ruth. Hallo Ruth.
Einen schönen guten Morgen, hallo zusammen. Also das ging ja schon mal turbulent los. Das hier, ich zeige es Ihnen direkt mal, ist der Tweet, der heute Morgen so eine Dreiviertelstunde vor der Sendung abgesetzt wurde. Der FC Schalke 04 hat Cheftrainer David Wagner mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Die Einzelheiten sind dann auf der Homepage zu finden. Und das bedeutet, hier hat man also die Reißleine gezogen mit einer Torbilanz von 1:11 nach zwei Spielen. Nicht ganz verwunderlich, wo die Misere ja schon in der Rückrunde der vergangenen Saison den Anfang nahm. Also, dazu kommt allerdings bei den Schalkern ja auch, dass sie mit einem schmalen Geldbeutel unterwegs sind. Das heißt, im Moment die Situation, keine Punkte und kein Geld. Unsere Frage der Woche, wer kann Schalke jetzt noch retten? Da sind wir sehr gespannt auf Ihre Lösungsvorschläge. Liebe Zuschauer, die Telefonnummer kennen Sie, 01379 011 011. Hashtag Dopa ist wie immer Ihre Anlaufstelle. Und auch heute verlosen wir unter allen Anrufern dieses Doppelpass-Jubiläumsbuch. Also sehr gerne mitmachen, das lohnt sich in jedem Fall.
Dankeschön, Ruth. Einer der größten Krisenclubs der vergangenen Saison fällt weiterhin ins Bodenlose. Jetzt wurde eben der Trainer und seine beiden Co-Trainer wurden entlassen. Das ist eine unfassbare Negativserie auf Schalke.
Die Bilder zur Misere. Momentaufnahmen einer fast schon unglaublichen Krise. Und er ist das prägende Gesicht dieser Krise. Der glücklose Schalke-Trainer David Wagner. Wer 18 Mal in Folge in der Bundesliga nicht gewinnt, für den kann es nur ein Prädikat geben. Gescheitert. Gescheitert als Trainer einer Mannschaft, die keinerlei Hoffnung mehr besitzt, sich aus ihrer prekären Lage befreien zu können. Die sich wieder auseinandernehmen ließ, aber diesmal von einem Gegner, der zuletzt fast abgestiegen wäre und jetzt schon wieder mit dem Rücken zur Wand steht oder stand bis gestern Abend. Drei ruhende Bälle als Ausdruck einer sportlichen Bankrotterklärung. Apropos Finanzen, die Knappen sind knapp bei Kasse. Und den Trainer aus seinem gut dotierten Vertrag zu entlassen ist teuer. Aber woher schon hätte der Impuls kommen sollen, der die Königsblauen mal wieder gewinnen lässt? Die Freistellung von Wagner war sicher alternativlos. Aber reicht das schon?
Ja, Stefan, ich greife die Frage mal auf. Reicht das schon? Was glaubst du?
Ich glaube, wenn man das Spiel gestern gesehen hat, dann liegt das nicht nur am Trainer, sondern auch an der Mannschaft, an der Zusammenstellung der Mannschaft. In der Kaderplanung wurden viele Fehler gemacht und von daher müssen auch diejenigen, die den Kader zusammenstellen, mit zur wahren Verantwortung gezogen werden, in meinen Augen.
Das heißt konkret?
Nein, das mit Wagner war logischerweise sportlich gesehen die richtige Entscheidung. Aber konkret heißt das ganz einfach, die Leute, die oben halt sitzen, ob die wirklich die Kompetenz haben, einen Kader zusammenzustellen, wo es reicht, in der Bundesliga zu bestehen.
Ja, Sportvorstand, meint Stefan Jochen Schneider unter anderem.
Ja gut, müssen wir differenzierter sehen. Jochen Schneider versucht, das wieder aufzuarbeiten, was auch im Vorfeld schon im Prinzip gegen die Wand gefahren wurde. Das ist eine unheimlich schwere Aufgabe und die Trainer...
Du meinst, das geht schon länger, ne?
So. Natürlich, das ist eine Entwicklung. Ne? Spieler sind verpflichtet worden, nicht unbedingt von dem jetzigen Trainer, der heute beurlaubt wurde, und von Jochen Schneider, sondern im Vorfeld schon. Sie sind dann ausgeliehen worden. Diese Entscheidung lag dann bei Jochen Schneider und beim Trainer eben. Und das ist immer ein Problem, wenn ich vier Spieler zum Beispiel in einer Startelf habe, die ich im letzten Jahr noch weggeschickt habe, bin ich als Trainer selber chancenlos, aber nicht allein verantwortlich, sondern immer die Verantwortung sollte die gesamte sportliche Leitung haben. Und das ist ein riesengroßes Problem. Für mich das größte Problem ist der Zeitpunkt. Die Konsequenz, ja oder nein, sage ich mal dahingestellt, aber der Zeitpunkt, der ist natürlich genau der falsche. Der Trainer hat die Mannschaft, sagen wir mal, zusammengestellt. Der hat sie 6-7 Wochen in der Vorbereitung
gehabt. Vorbereitet
gehabt. Und am zweiten Spieltag bereits wird er beurlaubt. Der Zeitpunkt, wenn überhaupt eine Beurlaubung, hätte sie vorher stattfinden müssen.
Aber Michael, hat man trotzdem zu lange an ihm festgehalten?
Ich glaube, Peter sagt das Richtige. Man hätte eigentlich am Ende der letzten Saison den Schnitt machen können und auch sollen wahrscheinlich. Das muss man allerdings auch sehen. Das war der erste Trainer, den Jochen Schneider verpflichtet hat. Schneider ist jetzt seit 19 Monaten da. Die haben nicht nur kein Geld, die haben ein Loch im Portemonnaie. Also da fällt alles raus, wenn man überhaupt was reinkommt. Das ist das Grundproblem. Alle seine Vorgänger sind immer im großen Geld geschwommen, auch wenn das alles immer auf Pump war. Aber man konnte viel einkaufen. und auch viel Mist einkaufen und auch mal Treffer landen. Er kann eigentlich nichts und da kommt ihm zugute, dass er Banker und BWLer ist und von daher, den muss man schon noch mit so einem gewissen Bonus versehen, meine ich. Nichtsdestotrotz, morgen ist Aufsichtsratssitzung und da wird mit Sicherheit auch über mögliche Fehler seinerseits gesprochen werden und auch er hinterfragt werden. Aber ihn jetzt auch von dannen zu schicken, das käme meiner Meinung nach Harakiri gleich. Also das, dann stürzt Schalke ins Bodenlose, weil wir müssen ja nicht nur diese sportliche Situation betrachten.
Da geht es noch bodenloser,
frage also, ich dich jetzt gerade. Wollen wir mal so sagen. Also das Gute ist, Schalke ist noch nicht in der Pathologie, aber definitiv im kritischen Zustand auf der Intensivstation seit längerer Zeit. Und es ist überhaupt kein, wo wir gerade da sind, irgendwie Impfstoff oder sonst irgendwas in Sichtweite für diese Probleme, die wirklich ein Flächenbrand sind. Und da jetzt noch einen von nur noch zwei verbliebenen Vorständen auch wegzuschicken, da muss ich schon eine sehr gute Lösung parat haben. Und wer soll das sein, bitte? Wer tut sich das an? Ohne Geld. Das war's.
Kann man sich gar nicht leisten, wolltest du sagen.
Wenn man konnte sich ja schon fast den Trainer rausrufen.
Wenn ein Trainer kommt, das ist ja auch die Frage,
wer tut sich
das jetzt gerade an?
Also der Rauswurf von Wagner, unserer Info nach, kostet in etwa 2,5 Millionen. Das wird mit Sicherheit auch ein Hemmnis gewesen sein, warum Schneider gesagt hat, lass uns noch versuchen, ich habe Vertrauen zu ihm, der Hinrunden, Wagner ist der Richtige und nicht der Rückrunden-Wagner. So, weil selbst diese 2,5 Millionen sind nicht eigentlich vorhanden.
Sind nicht vorhanden. Ist Schalke inzwischen eine schlechte Adresse, Mara?
Jetzt habe ich es akustisch nicht verstanden.
Ist Schalke mittlerweile eine schlechte Adresse oder...
Naja, ich meine, die Kollegen haben es ja gerade schon angedeutet. Also natürlich ist nie die eine Person schuld. Von daher gesehen ist es natürlich eine schwierige Adresse, weil man in den letzten Jahren gesehen hat, egal an welcher Stelle man versucht hat zu justieren und Leute auszutauschen, es hat am Ende nie wirklich ineinander gegriffen. Das heißt natürlich birgt so eine Stelle ein Risiko, birgt aber andererseits auch eine große Chance. Also weil wenn jetzt jemand kommt, der tatsächlich die Mannschaft da rausführt, dann kann das natürlich fürs Renommee auch also was sehr Positives sein. Klar, Risiko und Chance.
Simon, Entlassung am zweiten Spieltag, wie schwierig ist das für einen Verein? Was denkst du?
Planung, ist immer schwierig. Alles gemacht, ich glaube, eine Trainerentlassung ist immer schwierig, weil es natürlich immer auch ein Ausdruck von sportlichem Misserfolg häufig ist. Deswegen ist es immer schwierig, Zeitpunkt oder etc. zu finden oder zu sagen, okay, ich gehe vielleicht in die Saison, versuche Sachen anzuschieben. Ist immer eine schwierige Situation.
War er zu nett vielleicht auch, Guido?
David?
Ja.
Also menschlich hat er mal gar keine Defizite. Ein Kollege von mir hat getwittert, er hat nicht nur als Trainer Defizite, sondern auch menschlich völliger Schwachsinn. David ist ein klasse Typ, wunderbarer Mensch, hat mit ihm ein paar Jahre in Mainz gespielt, er saß neben mir, der musste also ein guter Mensch werden. Ich glaube, ein Grundsatzproblem,
hatte Stefan, keine Chance,
bin ich nicht ganz bei dir, Stefan. Ich finde die Mannschaft vielleicht nicht ganz gut zusammengesetzt, aber von der Qualität her kann mich genau erinnern, vor einem Jahr, exakt ein Jahr, gewinnt Schalke in Leipzig und da gewinnt eigentlich gar keine Mannschaft der Welt, 3-1 und zwar ganz locker. Und Julian Nagelsmann sagte, Schalke spielt David Wagner Fußball, toll mit Tempo und sie haben auch Talent und da haben alle damit gerechnet, Champions League. Ja. Dann ging es irgendwie in die Binsen und ich glaube, momentan diese Situation ist natürlich auch extrem von der DFL verschuldet. Welcher Hirni kam auf die Idee, die nach München zu schicken zum ersten Bundesligaspiel? Also mal ganz ehrlich, da kannst du mal sagen, da schickst du jetzt mal Dortmund hin oder Leipzig und hättest mal Schalke ein Heimspiel gegeben. Na klar, dann hätten wir gewonnen. Ich sage jetzt mal wir, David und ich, und dann wäre alles gut gewesen.
Aber du musst ja trotzdem nicht 8 Tore kassieren.
Nee, 8 nicht.
Auch bei den Bayern nicht.
Also 8 nicht. Also
es geht auch um die Art und Weise, wie.
Ja, genau.
Es geht um die Art und Weise, wie ich dieses Spiel verliere. Ne? Und da muss man...
Es gab auch vorher hohe Niederlagen, ne?
Weißt du? Ja, natürlich. Da muss man aber nicht unbedingt dem Trainer die Schuld geben, sondern teilweise auch der Situation. Wenn ich notgedrungen, weil ich ein Manko habe an einer Position... Ein Rudi, der zweifelsfrei, Sebastian Rudi, ein zweifelsfrei, ein hervorragender Fußballer ist. Aber nur dann, wenn er auf seiner Position spielt, auf der rechten Außenverteidigerposition in der Viererkette spielen lassen muss, ich bin gezwungen, weil ich keinen anderen habe, dann ist es nicht Schuld des Spielers, weil das ist nicht seine Position und schon gar nicht die Schuld des Trainers, der dafür keine Alternative hat.
Aber dann spielt auch Dreierkette.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber wenn jetzt dann zwei weitere Innenverteidiger möglicherweise ausfallen, Sahne war noch nicht so weit, dann habe ich ein Problem, die Dreierkette überhaupt zu besetzen. Also das wollen wir mal außen vor lassen. Also da einen Trainerfehler zu suchen, das wäre mit Sicherheit nicht richtig.
Ja, Rudi, wenn Schalke hat in Leipzig gewonnen, wie lange ist es her?
Ja. Genau ungefähr? Ein Jahr. Mit der gleichen Mannschaft.
Okay, aber jetzt reden wir mal von dem, was jetzt mal kurz war. Ja, in 180 Minuten, die ersten beiden Spiele spielen sie genau 5 oder 10 Minuten ordentlich im Fußball. Kriegen 11 Stück. Da kannst du mir doch nicht sagen, dass in der Mannschaft alles in Ordnung ist. Wenn sich ein Spieler nach dem Spiel gegen Bayern hinstellt und sagt, mit dieser Einstellung und Mentalität werden wir noch Spiele gewinnen. Jetzt kommt Werder Bremen, auch angeschlagen. Und sie verlieren völlig zu Recht zu Hause 3-1.
Das war knapper, als es aussah.
Da muss ich Ja, da muss ich aber sagen, da krankt die Mannschaft aber ganz extrem.
Aber letztlich wirkt es aber doch schon ein bisschen hilflos, weil wenn ich nach dieser Saison, die ja in der Rückrunde eben schon so war, wie sie nun mal war, sage, ich bin davon überzeugt, dass der Trainer der Richtige für mich ist und ich mache mit dem weiter. Und dann habe ich als erstes das Spiel eben gegen die Münchner, das muss ich ja aus der Rechnung eigentlich fast rausnehmen. Und dann habe ich das Spiel gestern, ich sehe es eigentlich wie du, es ist im Endeffekt also knapper gewesen, als das Ergebnis es jetzt sagt. Die hatten durchaus in der Phase auch, wo sie Chancen hatten. Dann finde ich zu sagen, okay, nach 2 Spieltagen entlasse ich den Trainer, dann kann ich im Vorfeld nicht überzeugt, du lachst, aber ich meine, dann kann ich im Vorfeld nicht überzeugt davon gewesen sein, sonst hätte ich es nicht machen brauchen, weil nach 2 Spieltagen dann damit von vorne anzufangen, also da fehlt mir dann schon auch ein bisschen die Linie, ehrlich gesagt.
Ich habe gelächelt, nicht gelacht. und ich fand,
das ist bei Ihnen ein großer Unterschied.
Ich habe das Spiel auch gesehen gestern und fand sehr wohl, dass dieser Sieg von Werder Bremen völlig verdient war. Und
ja, aber deswegen war es trotzdem jetzt nicht eine total eindeutige Sache.
Aber wenn wir jetzt schon hingehen und sagen, Schalke hatte in 5 Minuten eine ganz gute Phase, ja, dann bei welchen Ansprüchen sind wir denn?
Nein, ich sage ja nicht, dass es ein gutes Spiel war, aber die Frage ist, wenn ich von einem Trainer vermeintlich überzeugt bin und mit dem in die neue Saison gehe und ihn dann nach 2 Spielen, die so gelaufen sind, raushaue, dann
kann die Überzeugung groß nicht gewesen sein. Es war ja absehbar. Natürlich gehst du in die neue Saison und hoffst. Ja, Start Bayern, klar. So, dann Bremen musst du aber packen. Auftaktprogramm ist nicht einfach. So, die packst du jetzt nicht. Dann ist es doch die logische Konsequenz, dass das, was passiert ist, heute Morgen passiert.
Ich fasse mal zusammen, was du gesagt hast. Ne? Wenn man keine Tore schießt, kann man kein Spiel gewinnen. Dafür zahle ich jetzt auch. So. Na? Und wir nehmen den Olli Müller noch mal dazu. Olli, wie geht's denn jetzt weiter auf Schalke?
Ja, viel wird davon abhängen, was morgen bei der Aufsichtsratssitzung herauskommen wird. Ich gehe mal davon aus, dass Jochen Schneider den heutigen Sonntag damit verbringt, auszuloten, was in dieser Situation für den FC Schalke 04 machbar sein wird und sich das dann morgen vielleicht schon vom Aufsichtsrat, wenn er denn fündig wird, absegnen lässt. Die Schwierigkeit ist sicherlich, dass der gestalterische Spielraum, den ein neuer Trainer hat, möglicherweise auch jemand mit einem großen Namen, mit einer gewissen Ausstrahlung und entsprechenden fachlichen Qualitäten, ich nenne jetzt nur mal Ralf Rangnick, dass der gestalterische Spielraum, den er zumindest hier in den kommenden Monaten, vielleicht sogar Jahren vorfinden wird, nicht unbedingt groß sein wird. Er wird genauso, wie es Wagner auch gemusst hätte, wenn er nicht freigestellt worden wäre, mit dieser Mannschaft auskommen. Diese Mannschaft ist problematisch in der Zusammenstellung, auch da bin ich ganz bei der Mehrheit in der Runde, auch wenn es kein klassischer Abstiegskandidat ist. Dafür ist die Qualität nach wie vor zu groß. Nur möglicherweise liegt eine Chance darin, dass der neue Mann halt weniger verbraucht jetzt an die Aufgabe herangehen kann. Wagner hatte sicherlich das spezielle Problem, dass er in der vergangenen Saison Spieler aussortiert hat, ausgeliehen hat und aufgrund der finanziellen Beschränkungen kamen die jetzt wieder zurück zu Schalke. Die haben natürlich nicht Hurra geschrien, auf einmal wieder in Gelsenkirchen zu sein und die haben erst recht nicht Hurra geschrien, jetzt wieder mit dem Trainer zusammenarbeiten zu müssen, der sie vor einem Jahr weggeschickt hat. Also dieser Schnitt war nötig, das ist richtig. Und die spannende Frage wird tatsächlich sein, wie groß ist die Strahlkraft des Namens Schalke 04 trotz der bekannten wirtschaftlichen Probleme noch, auch im Hinblick auf einen guten Nachfolger.
Ja. Und jetzt mal Butter bei die Fische, wie wir so schön in Hamburg sagen. Marc Wilmot zum Beispiel, Einnahme, der hat eben getwittert, er hätte keinen Kontakt zu Schalke. Wen gibt's noch?
Ja, dann wird natürlich Sandro Schwarz hier schon seit Wochen gehandelt. Das ist sicherlich ein Trainer, der von der Art und Weise, könnte ich mir vorstellen, zu Schalke passen würde. Ich glaube, dass der große Wunschkandidat von Jochen Schneider auch aufgrund seiner Biografie Ralf Rangnick sein wird. Ralf Rangnick ist jemand, der von der Arbeitsweise hier sicherlich auch einiges bewirken könnte. Schalke hat eine starke Jugendabteilung, Rangnick setzt auf junge Spieler, er hat ein Konzept und auch eine Spielweise im Kopf, die sich fast deckt mit der von Jochen Schneider. Er war allerdings schon zweimal hier. Die spannende Frage, könnte ich mir vorstellen, wird sein, gelingt es Schneider, Ralf Rangnick noch einmal Lust auf Schalke zu machen? Und diese Frage wage ich wirklich nicht zu beantworten.
Warte mal, Olli, Guido kann die vielleicht beantworten. Ja, du hast mit ihm eben telefoniert, wie sie es gehört. Ne?
Ja. Ja,
gerade heute früh um 8 Uhr schon. Wir bereiten uns natürlich auch sensationell auf unsere Sendung immer vor. Also der hat zwar schon Lust aufs Leben, aber keine Lust mehr auf Schalke. Das macht er auf gar keinen Fall. Hat er mir gesagt, Schalke braucht also nicht anfragen und Mainz 05 muss auch nicht anfragen. Die nächste Station von Ralf Rangnick wird sein in der Premier League. Da wartet er, dass bei ManU irgendwas schief geht oder bei Arsenal. Aber Schalke, da sagt er, da brauche ich ja 5 Transferperioden, dass ich da ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehe. Bei aller Liebe zu Schalke 04, er ist ja immer noch der Rekordtrainer von den Punkten, 1,92 pro Spiel. Das sind ja fast 3 Punkte pro Spiel, Stefan.
Das stimmt. Stimmt das, ja?
Ja.
Hast du,
ja.
Olli, glaubst du, man ist gut genug vorbereitet? Ich meine, es geht ja wirklich schon seit Wochen, seit Monaten, dass Schalke eben kein Spiel gewonnen hat.
Also ich denke, dass das große Problem jetzt natürlich auch diese zeitliche Verzögerung des Trainerwechsels sein wird. Es wäre, im Nachhinein ist man immer schlauer, besser gewesen, so wie man jetzt desaströs in die Saison gestartet ist, diesen Schnitt am Ende der vergangenen Spielzeit zu vollziehen. Der Grund lag natürlich zum einen, dass der Trainerwechsel den Schalkern, die ohnehin kein Geld zur Verfügung haben, teuer zu stehen kommt. Und der zweite Grund ist auch diese Sehnsucht, die dieser Verein eigentlich hat nach personell Kontinuität. Und das wollte Jochen Schneider noch mal versuchen. Und dieser Versuch ist nun gescheitert. Das macht es jetzt nicht unbedingt einfacher.
Simon, ab wann fängt man an, Plan B, C, D zu entwickeln als Vereinsverantwortlicher?
Ja, vielleicht, wenn du das Gefühl hast, dass es nicht mehr in die richtige Richtung geht. Aber das ist ja auch individuell die Situation, wie die Situation im Verein ist, mit was für einer Perspektive man in die Saison reingeht oder nicht. Also im Idealfall, was ja auch schon angesprochen wurde, versuchst du natürlich Kontinuität auf allen Ebenen zu kreieren. Und das ist natürlich das primäre Ziel eines Vereins, Stabilität zu haben, ob jetzt in der Mannschaft, aber auch bei den handelnden Personen. Und das ist immer das vorrangige Ziel.
Aber du hast ja letztes Mal auch erzählt, du bist immer im Austausch dann, Mannschaft, Trainer und so weiter und so fort. Merkt man das dann irgendwann, dass da was nicht stimmt?
Ja,
wenn
natürlich,
nicht mehr stimmt.
Genau, ja, so. Natürlich merkt man, dass es immer wieder, ich meine, das sind große Gruppen, dass ja immer wieder auch Kommunikationsbedarf manchmal ist, dass es einen Austausch gibt, dass man natürlich auch in der Mannschaft merkt, okay, ich meine, alle zufrieden werden es nie sein, ja. Wenn 25 Spieler im Kader sind, da gibt es immer unzufriedene Spieler. Das gehört dazu, das ist auch ganz normal. Und aber trotzdem, ich glaube, es ist immer wichtig, eine gute Kommunikation insgesamt im Verein zu haben.
Wieder?
Ja, ich glaube, in erster Linie muss Schalke 04 und wird Schalke 04 sich jetzt Gedanken machen über die Zielsetzung, die sie jetzt ganz klar und eindeutig formulieren müssen. Wir reden immer ganz schnell davon.
Was ist denn aus deiner Sicht?
Es muss immer ein Trainer her mit Konzept.
Ach so,
Moment, ja. Ein Trainer mit Konzept, den kann Schalke im Augenblick nicht gebrauchen. Oder ein Konzept muss der Verein haben. Der Verein muss wissen, welchen Trainer hole ich jetzt für welches Ziel. Das muss ich jetzt klar formulieren. An der Mannschaft wird nichts mehr zu ändern sein. Neuzugänge gibt es nur dann, wenn überhaupt, wenn kurzfristig jetzt bis zum Ende der Transferphase Gelder eingeholt werden durch Verkäufe. Vielleicht geht Rudi doch wieder nach Hoffenheim, vielleicht geht Kavak, egal wie lange die Sperre aussehen wird, da kommen wir wahrscheinlich noch zu, auch noch weg. Dann kommt Geld rein und dann besteht eine kleine Möglichkeit. Aber es besteht mit Sicherheit im Hinblick auf den Kader, den wir jetzt haben, ja, nicht die Möglichkeit, was Großartiges zu entwickeln. Von daher glaube ich, du hast es ja bestätigt, dass kein Interesse vorhanden ist, dass Ralf Rangnick gerade nicht der richtige Mann ist. Jetzt muss jemand her, der Schalke mehr oder weniger kennt und der wissen muss, dieses Ziel klar formuliert, das kann ich erreichen, mehr aber nicht. Der Verein gibt mir jetzt was vor, was ich umsetzen muss. Und meine eigenen Gedanken sind da mehr oder weniger nur Hilfsmittel dafür, Ziele des Vereines umzusetzen, nicht mehr und nicht weniger.
Olli, viel Zeit ist ja nicht, weil die Saison ja schon läuft. Hat man sich da ein Zeitfenster auch gesetzt auf Schalke? Bis wann will man den neuen Mann präsentieren? Oder gibt es möglicherweise eine Übergangslösung?
Also diese Übergangslösung würde ich nicht unter allen Umständen ausschließen. Ich könnte mir vorstellen, wenn kein Kandidat momentan entweder verfügbar ist oder es Schneider nicht gelingt, einen Wunschkandidaten zu überzeugen, dass man dann zunächst das Spiel in Leipzig am kommenden Wochenende mit einer Interimslösung vielleicht auch bestreiten wird. Dann könnte der neue Mann quasi mit der Länderspielpause anfangen, mit der Mannschaft zu arbeiten. Das würde ich nicht ausschließen wollen. Aber die Situation ist natürlich nicht einfach, schlicht und ergreifend durch die Tatsache, weil man diesen klaren Schnitt, den man hätte machen müssen, im Sommer halt nicht gemacht hat.
Olli, vielen Dank erstmal für den Moment. Wir reden gleich weiter, ganz intensiv logischerweise. Ne? Wer könnte Nachfolger werden und natürlich dann über den Spuckskandal gestern Abend von Ozan Kabak. Hier sehen wir es nochmal. Also, Absicht oder nicht, das ist die große Frage. Wir sind gleich wieder zurück. Check 24, Doppelpass. Also Schalke 04 hat David Wagner und seine beiden Co-Trainer freigestellt. Jetzt natürlich die große Frage, auch nochmal an Stefan, wer soll denn jetzt Nachfolger werden? Oder für was für eine Lösung wärst du? Interimslösung oder?
Peter. Ja, warum guckst du jetzt so?
Ich lasse den Applaus erstmal vorbeigehen. Wie siehst du
gehört? Nein, also der Peter hat ja selber gerade was gesagt. Es muss einer kommen, der den Verein auch kennt, in- und auswendig, auch das Umfeld. Da ist er doch prädestiniert dafür, in meinen Augen.
Gut, also dann frage ich dich nochmal, Michael. Interimslösung erstmal jetzt?
Ja, also jetzt.
Oder gleich die.
In seine Heimatregion oder in die Arbeitsregion vom Guido Schäfer jetzt einen neuen Trainer zu schicken, wäre, glaube ich, so ein bisschen auch selbstmörderisch, weil man da auch mal 5-6 Tore sich fangen kann in der aktuellen Verfassung der Schalker. Von daher würde da eine Interimslösung natürlich Sinn machen.
Und also dann, in Leipzig meinst du?
Und dann eine Länderspielpause. Ich meinte Leipzig, ja.
Weiß vielleicht nicht jeder, deswegen wollte ich es nur.
Okay, ja. Und dann in der Länderspielpause wäre der Break richtig. Für Peter Neururer spricht, also Schalke rutscht jetzt Richtung zweite Liga. Da hat er sich schon mal gerettet vom Abstieg in die dritte Liga, haben wir vorhin noch drüber geredet. 1989, so ein bisschen ist vielleicht die ganze Dramaturgie und die Dramatik jetzt vergleichbar, weil so da niederlagen sie vielleicht seitdem schon nicht mehr.
Aber da müsste Schalke ihn bei Sport 1 erstmal rauskaufen.
Genau. Das weißt du. Das unmöglich ist, denke ich, Pit Gottschalk will ihn nicht gehen lassen, wird sich Schalke halt auf dem Markt, ein paar Namen sind gefallen. Rangnick meiner Meinung nach natürlich, auch wenn er das nicht machen will, das ist wahrscheinlich auch logisch, weil ohne Geld und erstmal 10 Spieler verkaufen, das tut sich nicht jeder gerne an. Wäre eine gute Lösung, weil er, glaube ich, emotional von 2011, von seinem Abgang, da noch irgendwie was offen hat vielleicht. Vielleicht schwingt da im Herzen noch was mit. Aber ich verstehe, wenn der sagt, da muss so viel Arbeit geleistet werden, das mache ich nicht. Solche Namen wie Wilmots sind unserer Information nach auch raus. Auch Sandro Schwarz ist unserer Information nach raus. Das heißt, die Liste wird immer kleiner. Aktuell stehen da womöglich Namen drauf wie Baum und Gramotzis. Das ist jetzt alles, sage ich mal, nicht das oberste, auch nicht das zweite Regal. Ich befürchte, Schalke wird sich mit einer kleinen Lösung begnügen müssen, aus finanziellen Gründen und vielleicht große Namen, die sagen, danke, mache ich nicht. Und damit wird das Problem, glaube ich, nicht behoben, um ehrlich zu sein.
Bitte, eine kurze Bitte, sag uns nur Bescheid, wenn du nicht mehr hier bist, ja, oder nicht mehr kommen kannst.
Also. Ja.
Jetzt schauen wir mal auf das Sportliche. Stefan hat ja gesagt, eben schon, Werder hat verdient gewonnen, weil Schalke eben einfach auch zu viele Fehler macht.
Und der Mann, der die Schalker Krise verschärft hat, ist Niklas Füllkrug. Der hat nämlich gleich dreimal getroffen. Er war ja in der vergangenen Saison fast komplett raus mit einem Kreuzbandriss. Aber hier hat er dreimal eingenetzt. Wir wollen uns das 1:0 noch mal ein bisschen genauer anschauen. Denn interessant ist an der Stelle auch, was Marc Uth da eigentlich macht. Das sehen wir gleich noch. Also das Ganze Standard wie alle drei Treffer. Und dann wird der Ball weitergeleitet. Marc Uth allerdings geht zurück auf die Linie. Wir haben ihn kreiselt. So, und dann hebt er den Arm in Manuel Neuer Manier, der Reklamierarm. Er denkt, das sei Abseits, aber er selbst hat das Abseits aufgehoben und da ist dann seine Reaktion, als es ihm dämmert, ups, das hat nicht so viel Sinn gemacht. Nee, an dieser Stelle hat er nämlich zum Treffer mit beigetragen. Und aus Niklas Füllkrugs Sicht ein ganz interessanter Austausch, der sich im Netz hier aufgetan hat. Er hat sich nämlich mit einem bekannten YouTuber ausgetauscht, der Gamer Brother heißt und der ist Schalke-Fan, hat vor dem Spiel gesagt, er würde 1.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation spenden, wenn Werder gewinnen würde und daraufhin dann den Trainer bei Schalke rauskegeln würden. Und dadurch, dass Niklas Füllkrug dann 3 Tore erzielt hat, hat er geschrieben, habe alles gegeben, jetzt liegt es an Schalke. Und wir wissen, wie Schalke am Ende reagiert hat. Der Trainer wurde entlassen. Also, Niklas Füllkrug hat da einiges zu beigetragen.
Wir schauen noch mal auf diese Szene. Peter, du als neuer Trainer kannst ja vielleicht mal analysieren, was man da demnächst besser machen muss. Standards, wir gucken erstmal auf die Entstehung. Pass mal auf.
Ja gut, die Flanke zu verhindern war relativ schwer, weil ich zu viel Abstand habe. Das war das
grundlegende Problem. Nee, warte, die Entstehung erstmal hier.
Ja, ich sage, das zu verhindern, ich habe grundsätzlich zu viel Abstand. Und jetzt kommen wir zu dem Eckball.
Ja.
Das ist eine einzige Katastrophe. Das ist weder eine Zuordnung noch eine vernünftige im Raum stehende Abwehr. Füllkrug steht ja nicht alleine im 5-Meter-Raum allein vorm Tor, sondern noch zwei Kollegen, die hätten durchaus auch den Ball genauso wenig treffen können wie Füllkrug. Und der Hammer ist natürlich, dass die Pfosten besetzt werden sollten, eigentlich gerade bei Schalke 04, ist bekannt, dass Uthas eingefallen ist, aber zu spät. Das ist natürlich Kuriosum Nummer 1. Wobei Kuriosum Nummer 2 ist, dass er derjenige ist, der das Abseits auffällt, ohne jegliche Zutaten und dann auch die Hand hochhebt.
Und ich glaube, deswegen hebt er erschrocken auch den Arm. Wahrscheinlich wollte er zeigen, ich habe den Fehler gemacht, weil er ist nämlich in die falsche Richtung. Er überlegt kurz, laufe ich nach vorne oder nach hinten, hat er sich für den Pfosten entschieden, was in dem Zusammenhang mit Sicherheit nicht so überlegt war.
Ich glaube, er hat gedacht, der Torwart zählt gar nicht.
Ja, genau. Der hat dann ja auch noch den Arm gehoben, also aus Sympathie, kurz.
So, 2-0 für Werder. Stefan? Dein Kumpel Stamboli, hätte ich beinahe gesagt. Nein, guck mal, hier der Freischuss aus dem Halbfeld.
Ja, und da laufen drei Bremer zentral allein auf Fährmann zu. Ja, also Standardsituation, wieder katastrophal verteidigt, anscheinend keine Zuordnung. Und jetzt sieht man das, lass mal laufen, das drei Schalker zentral. Also wenn Füllkrug ihn nicht macht, steht dahinter auch noch einer.
Schalker laufen hinterher, ne? Ja, praktisch.
Nein, die schauen ja nur zu. Also Standard heißt, das ist mein Mann. Das heißt Zweikampf von Anfang an, bevor der Ball geflogen kommt. Und das ist ja bei Schalke null der Fall. Und
ich mache jetzt nochmal ein Fass auf. Nach dem 0-8 wurde ja auch viel diskutiert, ob das vielleicht schon so ein bisschen, ob man sich hat gehen lassen, ganz bewusst. Weil man vielleicht gegen den Trainer gespielt hat. Und ich fand, auch gestern waren wieder viele Momente dabei. Das gehörte da für mich dazu. Und auch ganz viel in Körpersprache, dass da im Grunde, du hast teilweise nicht mal eine Regung bei den Spielern im Gesicht gesehen. Wenn ich 0-8 bei Bayern verloren habe, dann habe ich das erste Spiel, wo ich alles rausreißen muss, unter anderem für meinen Trainer. Dann rege ich mich von A bis Z auf. Und der Einzige, bei dem ich das gestern gesehen habe, war Ibisevic, der vor seiner Einwechslung wie ein Irrer auf andere Spieler eingeredet hat.
Genau,
der gebrannt hat. Alle anderen, der Fährmann, völlig teilnahmslos, regungslos. Der hat sogar Zeit gespielt, habe ich das Gefühl gehabt. Also da war für mich ganz klar, da sind mehrere Spieler dabei, wahrscheinlich auch diese vier, die zurückgeholt wurden gegen ihren Willen, die einfach gesagt haben, für den Trainer laufe ich hier keinen Meter mehr zu viel.
Das ist natürlich völliger Unsinn, Kollege.
Natürlich.
Gegen den Trainer hat noch keine Mannschaft der Welt gespielt.
Aber ganz sicher.
Du hast noch ein paar Jahre, du hast 630 Profispiele gemacht, kein schlechtes übrigens, hast du mir vorhin im Vorgespräch noch gesagt als Trainer. Also, dass eine Mannschaft bewusst gegen
einen
Trainer spielt, das ist völliger Unsinn, sorry.
Also Thomas, wie oft habt ihr überlegt, ob der Trainer jetzt bei euch die nächsten Wochen noch erlebt oder nicht? Das würde ich gerne mal wissen. Er guckt schon ganz bewusst weg. Natürlich findet er
das. Aber die Nummer ist doch die.
Natürlich gebe ich nicht alles.
Die Nummer ist doch die. Sie sind rausgegangen, wollten irgendwas zeigen, haben schnell gemerkt, wir können hier nicht zeigen. Wir sind ohnmächtig, wir sind warum auch immer schlecht eingestellt.
Da.
Ja, eine Katastrophe, einzige Katastrophe, das Verhalten der gesamten Mannschaft bei dieser Standardsituation. Aber es waren ja auch andere Verhaltensweisen da, bei denen man sagen konnte, okay, sie haben anfangs zumindest alles versucht.
Schau dir bitte das Spiel nochmal an. Schau auf ganz viele Körpersprache, auf Gesichter. Da ist, die regen sich nicht
Körpersprache
auf.
Und Gesichter.
Also ich sag mal, da ist überhaupt gar kein Ehrgeiz.
Wenn wir sagen, gegen einen Trainer spielen.
Oder nicht für ihn, lass mich es so formulieren.
Wenn wir auf das Thema gleich kommen, Mainz 05. Ich glaube, da können wir das mal ein bisschen intensiver diskutieren.
So. Ja, Stefan, wunderbar, dann machen wir gleich das. Aber jetzt.
Aber weil es sieht wirklich so aus.
Lass uns doch mal auf den.
Ja,
danke, Stefan.
Da muss ich.
Bitte, wir müssen hier wirklich ich durfte es leider nicht zu Ende bringen.
Ja, Entschuldigung.
Gegen einen Trainer. Gegen einen Trainer zu spielen, halte ich für absolut Sinnloses, gibt es nicht. Aber es kann sich innerhalb eines laufenden Spiels dazu entwickeln. Wenn ich merke, ich habe keine Chance mehr und habe dann. Ja, keine Möglichkeit mehr, was zu machen, dann lasse ich mich hängen. Das ist keine Frage. Das hat die Schalker Mannschaft gestern mal wieder getan. Anstatt da nochmal einen Impuls rauszuhauen und von mir aus nicht für den Trainer, aber für die eigene professionelle Darstellung oder was zu tun. Das hat nicht stattgefunden. Aber es spielt kein Profi.
Die richtige Formulierung wäre gewesen, sie haben nicht mehr für ihn gespielt. Lass mich dann sagen, sind dann sind wir einer Meinung?
Aber dann sieht man ja auch, wie kaputt diese Mannschaft
natürlich
ist. Ja, wenn ein Ibisevic reinkommt und dann lebte die Mannschaft ein bisschen für 7-8 Minuten, keine Ahnung, dann ist das doch ein Armutszeugnis.
Das
ist
richtig.
Dann ist das ein Armutszeugnis. Ja. Ich hoffe, dass du denn nächste Woche besser machen alles.
Das ist zweifelsfrei ein Arbeitsvorsatz, das ist richtig.
Aber jetzt. Letztlich gehe ich doch davon aus, dass ein Profi auch immer für sich selbst spielt. Der will ja auch nicht irgendwie aussehen wie ein Depp. Aber in so einer Situation ist halt natürlich auch eine Verunsicherung drin. Und wenn ich dann merke, dass das Spiel gegen mich läuft, ich glaube gar nicht, dass man da sich irgendwie groß Gedanken macht, spiele ich jetzt gegen oder für einen Trainer, sondern irgendwann sind die Knochen halt einfach irgendwie vom Kopf so schwer, dass es nicht mehr funktioniert. Ist das jetzt schon Phrasenschwein? Nee, ne, geht gerade noch.
Nee, die Frage ist, kann ich das sogar diesen Spielern wie Uth, Fährmann, Bentaleb, die alle weggeschickt worden waren, kann ich denen das sogar vorwerfen, dass sie in dieser Situation vielleicht nicht 100%, sondern vielleicht nur 25%.
Ja, vielleicht sind das nicht diese Führungsspieler. Vielleicht sind das mehr oder weniger einfach Mitläufer.
Vielleicht sind sie einfach auch nicht
gut genug. Und eben nicht diejenigen, die in einer schwierigen Situation dastehen und auch die Verantwortung mit übernehmen.
So, wurden von Schneider jetzt aber als Qualitätszugewinn jetzt wieder verkauft.
Ja, aber dann muss ich den Herrn Schneider widersprechen, denn dann hat er das absolut falsch eingeschätzt.
Genau. So, wir machen einen Spot, dann reden wir über die Spuckaffäre. Ja, weiter geht's sofort. Simon. Erste Frage natürlich, wie oft hast du nicht für den Trainer gespielt? Heißt ja nicht gegen den, habe ich jetzt gelernt hier.
Nein, also ich fand die Formulierung von dir vorhin ganz gut, dass die Profis ja auch immer die Ambition haben, auch für sich selbst zu spielen, für den Erfolg der Mannschaft und grundsätzlich erfolgsorientiert spielen wollen. Das ist keine Frage. Deswegen glaube ich auch, gibt es nicht die Situation, dass sie gegen einen Trainer spielen. Es gibt natürlich eine Situation in der sportlichen Krise, dass nicht alles immer wunderbar und super funktioniert, dass die Spieler nicht vor Selbstvertrauen strotzen etc. etc. Das gibt es natürlich so. Und dass man auch immer wieder versuchen muss, um erfolgreich zu sein, alle zu einen und dass sie alle das Gefühl haben, okay, wenn wir zusammen sozusagen was machen, dass es auch Erfolg verspricht und dass natürlich in der sportlichen Krise das auf dem Prüfstand steht, aber dass das natürlich ein sensibleres Gebilde ist. Klar. Das ist überall so und jeder, das war zu unserer Zeit, glaube ich, so als Spieler und das ist auch vereinsunabhängig.
So, jetzt die Spuckaffäre. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen, Simon, oder?
Nein, das war natürlich eine kleine Unsportlichkeit.
Also Kabak macht erst das Foul. Augustinsson liegt am Boden. Und
klar, ich weiß nicht, wie der Spielstand zu dem Zeitpunkt genau war, aber vielleicht war er ein bisschen frustriert. Trotzdem natürlich 1-0. Eine Unsportlichkeit, die nicht geht. Unabhängig des Spielstands.
0-1, ne?
Ja.
Aber Simon, er hat ihn nicht mal getroffen. Das passt ja dann auch wieder zu Schalke. Ja? Vorbeigespuckt.
Bist du sicher?
Ja, natürlich. Hat nicht getroffen.
Wo weißt du das denn?
Ja, guck doch mal hin. Ich habe genau die Flugbahn beobachtet. Nicht mal das kriegen sie hin.
Stefan?
Ja, der hat nicht getroffen.
Ernsthaft? Ist ja keine...
Nein, klare rote Karte normalerweise. Weil, jetzt schau hin, jetzt kommt das Foul und er hat immer die Augen auf Augustinsson und wusste genau, was er macht. Ja. Von daher wird es ein Nachspiel geben müssen auch. Sowas mögen wir Fußballer gar nicht. Dann lieber mal einen Ellbogen oder wie auch immer abkriegen, aber das geht nicht.
Und Mara, wie kommt das bei dir an, wenn gesagt wird, es war keine Absicht?
Das finde ich eigentlich also am allerärgerlichsten. Also sowohl, dass der Trainer sich hinsetzt und sagt, wir müssen mal drüber sprechen, ob das überhaupt Absicht war. Und auch der Spieler hat ja gestern auch zwar in Verbindung dann mit einer Entschuldigung, aber getwittert, es sei keine Absicht gewesen. Und das ist ja einfach also die Leute für dumm verkauft. Weil ich meine, das passiert mir ja ständig. Ja, man möchte sich eigentlich nur erkundigen, ob man jemandem wehgetan hat und spuckt ihn dann aus Versehen an. Also dann soll man doch wenigstens dazu stehen, wenn man sich irgendwie nicht im Griff hatte in der Situation. Mhm.
Peter, was kommt jetzt danach? Was glaubst du?
DFB-Kontrollausschuss? Mit der Absicht oder nicht Absicht, das ist eigentlich sportformal juristische Angelegenheit. Ne? Ihm das nachzuweisen, die Absicht. Wir sagen vollkommen klar, ich auch. Das hat auf dem Sportplatz, das hat im ganzen Leben nicht zu suchen. Der muss wirklich richtig sanktioniert worden, überhaupt keine Frage. Aber die Diskussionen, die da entstehen mit Aggressivität, da wird einiges durcheinander gemacht, vollkommen normal. Er wird gesperrt, berechtigterweise. Die Sperre kann gar nicht lang genug sein, denn das muss man verbannen.
Ja, was würdest du sagen?
Ich bin kein Justiziar. DFB hat eigenartige Geschichten schon gemacht in der letzten Woche. Wenn ich den Thema Leistner sehe zum Beispiel, da steht die Verhältnismäßigkeit in Bezug auf Bestrafe überhaupt nicht gegeben. Auch wenn er sich fehlverhalten hat, auch zweifelsfrei. Aber wenn Leistner 4-5, ist glaube ich reduziert worden, auf 2x2 Spiele gesperrt wird, dann muss dieses Vergehen im Prinzip eine ganze Saison dauern. Auch dann wäre die Verhältnismäßigkeit noch nicht gewährleistet, aber das geht gar nicht.
Aber müsste...
Ja, ganze Saison also, ist eine heftige Forderung.
Verhältnismäßigkeit reden. Ich will mit Sicherheit nicht die ganze Saison gesperrt.
Das ist halt so ein Vorbildding. Ich habe das mit meinem kleinen Sohn gesehen und der hat natürlich auch sofort, weil das in zehnfacher Wiederholung dann kommt und du siehst ja wirklich jeden Tropfen, der da fliegt. Wie willst du das mit der Situation? Du bist der Star, das Vorbild und du machst sowas. Das muss hart sanktioniert werden, ob eine ganze Saison, das hast du dahingestellt. Aber weiß nicht, wie oft gab es so einen Fall? Rudi Völler könnte da jetzt eine Menge zu sagen, wahrscheinlich. Aber,
die sind beide vom Platz gegangen, glaube ich, damals. Ne?
Oder was gab es damals eigentlich für Rijkaard?
Die sind ausgeschieden. Das hat gereicht für die Holländer. Oder war das nicht so?
Aber genug. Die sind beide gesperrt worden, aber wie gesagt, bei den Holländern hat sich das erledigt. Ja.
Gut, das spricht für einen Kabak-Transfer jetzt, ne? Für einen schnellen. Gibt Geld, was dringend notwendig ist. Wobei das eigentlich, nur die Frage das Traurige ist, dass er einer der jungen und wirklich guten Spieler auf Schalke.
Ja.
Und was ich Wagner jetzt abnehme an der Stelle, natürlich war das unklug von ihm, den da jetzt so in den Arm zu nehmen und zu schützen. Aber ich glaube, Wagner hat andere Sachen im Kopf gehabt gestern Abend.
Die Bilder sehen halt anders aus, ne? Sind wir uns jetzt sicher. Hat sogar David Wagner.
Ja, das sagt er ja auch, aber er hat also gesagt, das sei keine Absicht. Und das muss ich ihm erstmal glauben, weil das ist der Mann, der jeden Tag mit diesen Jungs zusammenarbeitet. Und wenn der sagt, er ist noch nie jemals so auffällig geworden, dann muss ich ihm das auch glauben an der Stelle.
Okay.
Von daher, nichtsdestotrotz, ein schweres Vergehen, üble Nummer, was weiß ich, 5, 6 Spiele. Und
Kappack hat sich geäußert.
Nicht?
Gut,
sag mal jetzt,
Nick auch.
Nicht?
Erzähl mal.
Genau, und ich möchte euch einmal kurz vielleicht noch vorlegen, wie sich Ozan Kabak geäußert hat auf Twitter. Folgendes hat er da nämlich geschrieben: Ich möchte mich bei Ludwig Augustinsson entschuldigen. Es war keine Absicht, die Sicht von außen täuscht. Ich habe so etwas noch nie gemacht und werde es auch niemals tun, da es einfach unsportlich ist. Dies war sehr unglücklich, in jedem Fall Entschuldigung an Ludwig. Also das sozusagen die offizielle Entschuldigung. Wie das zu interpretieren ist, habt ihr gerade schon gemacht. Wir wollen die Frage der Woche auflösen, haben ja gefragt, wer kann denn Schalke jetzt noch retten? Da wurden diverse Namen auch von uns schon vorgeschlagen. Übrigens Peter Neururer wurde sehr, sehr oft, hätten wir noch mit dazu schreiben sollen, wurde sehr, sehr oft tatsächlich genannt. Also du bist immer noch als Retter im Gespräch. Und Ralf Rangnick sehen wir hier mit 50%. Der hat sich bei den Kollegen von Sky geäußert und Folgendes gesagt: Wenn ich sagen würde, Schalke interessiert mich nicht, würde ich lügen. Also, das lässt auch ein bisschen Interpretationsspielraum. Jetzt wollen wir Ihre Antworten am Dopaphon hören.
Wir benötigen einen Trainer wie den Ralf Rangnick, damit man wieder in den Saftladen Struktur kommt. Die Mannschaft ist tot.
Kein Trainer der Welt kann den Schalker Verein noch retten. Die steigen hundertprozentig ab.
Ich meine, jetzt können nur noch Marc Wilmots und Mike Büskens als Trainerduo einsteigen und den FC Schalke 04 retten.
Ich schlage den ehemaligen Gladbach-Trainer André Schubert vor. Der hat eine positive Körpersprache, eine optimistische Grundeinstellung und ist auch sehr detailversessen, könnte den FC Schalke sofort helfen.
Für mich ist Huub Stevens jetzt der richtige Mann, da er im Verein ist, da er nicht viel kosten würde, da er die Mannschaft erreicht, da er die Strukturen kennt.
Ja, wer Schalke noch retten kann, ist doch klar, der bei euch in der Runde sitzt, Peter Neururer.
So Guido, was sagst du jetzt?
Ja, das
Ralf Rangnick hat gesagt,
ja. Das gesprochene Wort gilt, was er mir vorhin gesagt hat und aber wenn der Tönnies zurückkäme, der Milliardär, wenn er mal richtig die Schatulle raustut und nicht nur Darlehen ausgibt an seine Schalker, sondern richtig was macht, dann könnte er auch all seine Vergehen mit einem Handstreich beiseite schieben und dann würde vielleicht Ralf Rangnick sagen, was mal auf, ja, wenn du wirklich mit Geld drohst und mit Perspektive, dann könnte ich mir das vorstellen, aber sonst ist es nicht darstellbar. Natürlich nicht.
Also wir bleiben natürlich dran. Olli Müller ist mal noch auf Schalke, ob da schon Nachfolger präsentiert wird. Dann sind wir auch in Mainz gleich. Thorsten Siegmund wartet dort schon. Wir müssen natürlich auch über diese Streik, in Anführungsstrichen Streikgeschichte vom letzten Mittwoch reden. Wir werden auch noch mit einem Anwalt darüber sprechen. Und Simon sagt uns noch, was er mit der vielen Kohle macht. Check 24, Doppelpass. Und wenn Sie mal Guido Schäfer anschauen, dann wissen Sie jetzt, wo wir direkt hinschalten, nämlich nach Mainz zu Thorsten Siegmund. Hallo Thorsten nochmal.
Hallo nach München in die Runde.
Was gibt's Neues? Ganz einfache Frage.
Ja, neu ist erstmal, dass eben gerade hinter mir, und das kann man ganz gut sehen, das Regenerationstraining zu Ende gegangen ist und Achim Beierlorzer auch auf dem Platz gestanden hat. Er wird jetzt sicherlich nach dieser Einheit zu Gesprächen mit der Führungsriege gehen, denn die sind heute alle vor Ort. Ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet. Relativ früh waren der Trainer und Ruven Schröder da. Irgendwann um kurz vor 10 kam auch der Vorstandsboss Stefan Hofmann. Und die Info, die wir vorhin noch erhalten haben, ist, dass die Gespräche doch intensiver sind und lang dauern können. Das heißt, wahrscheinlich ist nicht mit einer Entscheidung vor heute Nachmittag zu rechnen. Allerdings heißt das auch, es kann eine Entscheidung fallen. Das ist also immer noch im Bereich des Möglichen. Und was das bedeuten kann für Achim Beierlorzer, ist natürlich auch klar.
Also bleibt er dann vielleicht doch, wenn ich dich so richtig verstanden habe, weil er das Training eben noch geleitet hat?
Ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil mir persönlich fällt so ein bisschen oder fehlt so ein bisschen der Glaube, wie das in der Konstellation weitergehen kann, nachdem die Mannschaft letzten Mittwoch diese Eskalationsstufe, der Boss Stefan Hofmann hat ja von der höchsten Eskalationsstufe gesprochen, mit dem Streik genutzt hat. Gestern war das nun auch ein, naja, ich will mal sagen, eher uninspirierter, seltsamer Auftritt der Mannschaft. Und ihr habt es vorhin auch in der Runde thematisiert beim Thema Schalke. Das war jetzt nicht unbedingt ein Spiel für den Trainer. Nach allem, was passiert ist, fehlt mir so ein bisschen der Glaube, wie das weitergehen kann. Aber ich würde es jetzt zumindest nicht kategorisch ausschließen.
Aber Thorsten, die Zeit rennt ja. Freitags nächstes Spiel bei Union Berlin.
Absolut, ja. Das ist in der Tat so, aber man muss eben auch sagen, Stefan Hofmann hat das ja gestern schon angekündigt, man hat eine ganz seltsame Gemengelage seit letztem Mittwoch, wo eben nicht nur das Verhältnis Mannschaft-Trainer zu bewerten ist, da sind ja noch viele andere Dinge einfach auch Thema gewesen. Ich denke nur an das Thema Gehalt, an Adam Scholloy und, was da alles noch mit reingespielt hat. Und ja, man möchte sich heute zumindest im Laufe des Tages die Zeit nehmen. Ich gehe aber davon aus, dass irgendeine Entscheidung heute Abend verkündet wird.
Gut, Thorsten, dann bleib du für uns bitte vor Ort und am Ball. Rede ich ein bisschen, wenn du der Mannschaft beim Regenerationstraining zuschaust. Also danke für den Moment. So, Mainz 05 erlebt im Moment die unruhigsten Zeiten der Clubgeschichte. Wir haben gerade darüber gesprochen, gestrigen Mittwoch haben sie einfach nicht trainiert. Die Spieler sind in der Kabine geblieben, angeblich aus Solidarität zu Adam Scholloy. Uwe Schröder, der Sportvorstand, sprach dann von einer Eskalation. Und die ist noch lange nicht vorbei. So schaut's aus.
Schluss mit lustig in Mainz. Ausgerechnet beim ehemaligen Karnevalsverein herrscht dicke Luft. Nix mehr mit Bruchwegboys und Stimmungshochburg. Unter der Woche Streik im Training. Und am Wochenende auch kein überzeugender Arbeitsnachweis gegen Aufsteiger Stuttgart. Sowas nennt man
eine sehr, sehr unangenehme Situation.
So schaut's aus. Die sehr, sehr unangenehme Woche beginnt mit der Suspendierung von Adam Scholloy aus dem Mannschaftstraining. Der ganze Mainzer Profikader rebelliert und schwänzt das Mittwochstraining ziemlich einmalig. Für die einen ist das ein Akt der Solidarität mit einem verdienten Mitspieler und ehemaligen Bruchwegboy. Für die anderen ein krasser Fall von Arbeitsverweigerung. So schaut's aus. Der Spielerstreik auch arbeitsrechtlich?
Eine sehr, sehr unangenehme Situation.
Bayer Lorzer plante also nicht mehr mit Scholloy. Ein ganz normaler Vorgang. Warum er ihn im Pokalspiel trotzdem noch eingesetzt hat, nicht wirklich konsequent, aber völlig legal. Scholloy wollte trotzdem bleiben, sein gutes Recht. Vertrag ist Vertrag. Bayer Lorzer wollte Scholloy dann aber auch nicht mehr mittrainieren lassen. Und jetzt wird's kompliziert. Profi Scholloy hat nämlich ein Recht auf Profitraining unter Profibedingungen. So schaut's aus. Undurchsichtige Verhältnisse in Mainz, die
sehr, sehr unangenehme Situation
könnte Bayer Lorzer schmerzlich auf die Füße fallen. Ruven Schröder wird kaum einen Trainer stützen, dem die Mannschaft mit Streik das Misstrauen ausgesprochen hat und der ganz nebenbei auch keine Punkte holt. Und vielleicht ist Adam Scholloy bald wieder öfter im Mainzer Profitraining als Achim Bayer Lorzer. So schaut's aus.
Dann fangen wir mal an mit der Suspendierung am Montag. Von Scholloy wurde ja gesagt, hat sportlich, rein sportliche Gründe. Was glaubst du, steckt wirklich dahinter?
Also es ist momentan sehr schwierig, die Situation einzuschätzen, aus dem ganz einfachen Grund, dass beide Seiten durchaus nachvollziehbar ihre Positionen darstellen und die natürlich überhaupt nicht zusammenpassen. Die Vereinsverantwortlichen bei Mainz 05 sagen, dass sie schon nach der abgelaufenen Saison mit Adam Scholloy gesprochen haben und ihm gesagt haben, dass diese Situation sich so entwickeln wird und dass sie jetzt quasi 10 Tage vor Transferschluss ihm nochmal die Chance geben wollten, auch hinsichtlich der Nationalmannschaftskarriere und der Berufung da, sich einen Verein zu suchen, wo er einfach mehr spielen wird. Das ist also die eine Sache. Die andere Sache, Berater von Scholloy sagt ganz klar, es gab ein Gespräch mit einem völlig anderen Inhalt nach dem Ablauf der letzten Saison. Man hat Adam Scholloy nach dieser Aussage gesagt, dass er seine Rolle als Joker und als jemand, der aber in der Mannschaft mit seiner Erfahrung noch wirkt, super erfüllt hat und dass man in dieser Rolle auch weiter mit ihm plant. Und demnach sei das also völlig überraschend gekommen am Montag. Und wenn man dann halt sich noch anschaut, dass er ja im Pokal gespielt hat in der Woche davor, dann hat man zumindest mal eine Situation, die etwas undurchsichtig ist. Und was man ganz klar sagen kann in Mainz ist, dass es da aktuell sowohl intern als auch nach außen mit der Kommunikation ganz massive Schwierigkeiten gibt. Also da ist einiges schiefgelaufen.
Guido, hast du den Durchblick bei der Geschichte?
Ja, absolut. Ich habe erstmal hier, ich halte die Fahnen hoch. Ja. Wimpel von Mainz 05, wo ist die Kamera? Ich war ja beim Spiel.
Das ist die mit dem roten Licht,
immer das. Ja, die mit dem roten Licht. Vor dem Spiel Leipzig gegen Mainz war ich noch im Mannschaftshotel der Mainzer, dachte, die bringen mir Trikots und so mit. Und das kam dann, so ein kleiner Wimpel. Das ist schon Ausbruch, das ist momentan Ausdruck, dass die Kommunikation nicht stimmt. Nicht nur das. Es ist natürlich so, Adam Scholloy bei allen Verdiensten hat in der letzten Saison ein einziges Tor geschossen. Ja? Also eins mehr als ich praktisch für Mainz 05. Und er war sportlich, ist er nicht mehr wichtig. Aber in die Gemengelage spielt natürlich mit rein, dass er einer der Redelsführer oder das Sprachrohr war bei der ganzen Geschichte mit Gehaltsverzicht. Mainz 05 hat seinen Spielern gesagt, ihr verzichtet mal schön der Corona-Krise auf 15%, kriegt ihr aber wieder, also nur eine Stundung. Ist mir völlig unerklärlich, warum gerade Mainz 05 auf die Idee kommt, dass sie die Kohle wieder zurückzahlen. Also in Leipzig, die haben genug Kohle, die haben gesagt, ihr verzichtet, ihr kriegt das auch nicht. So, die Kohle kam nicht, das wurde dann vor dem Spiel irgendwie kommuniziert, Männer, es gibt jetzt doch keine Kohle.
Ja, wenn das
Kohle.
Eine klare Absprache war, wie du sagst.
Dass sie wieder zurückkommt, dass sie dann gestunden, dann hat der Verein gesagt, der Ruven Schröder hat dann gesagt, pass mal auf, es kommt jetzt doch nicht, uns geht's nicht gut. Mhm. Und da war ein Sprachrohr der Mannschaft, dann Adam Scholloy. Und wenn man das dazu nimmt, dass er sportlich keine Rolle mehr spielt, dass er dann in den Gesprächen offensichtlich auch sehr klar und vielleicht auch ein bisschen lauter gegenüber Ruven Schröder war. Und
Aber Ruven Schröder sagt ja nochmal, es ist rein sportliche Gründe.
Nee, das ist ja, das stimmt, kann er ja nicht sagen. Oder? Was soll er denn auch sagen? Wir erzählen auch viel, wenn der Tag lang ist. Es hat nicht nur rein sportliche Gründe. Dann hat Scholloy auch ein Problem gehabt in den letzten Monaten mit Achim Beierlorz. Er hat ihm wohl ein, zweimal gesagt, du, ich hatte schon bessere Trainer, um es gelinde auszudrücken. Also in der Gesamtgemengelage verstehe ich Beierlorz, Schröder, dass sie den Scholloy nicht mehr in der Kabine haben wollten. Ich verstehe auch die Mannschaft ein Stück weit, weil sie denken, der spricht für uns und jetzt wird er rausgeschmissen. Also ganz schlecht gelöst insgesamt und so schlecht standen wir noch nie da in der Bundesliga. Und wir spielen die 12. Saison Bundesliga nur am Rande.
Aber auch da sind wir ja wieder beim Thema Kommunikation, wenn ich gerade noch mal darf. Also weil was diesen Gehaltsverzicht angeht, das war in Mainz tatsächlich kommunikativ, muss man leider so sagen, ein ziemliches Rumgeeiere insgesamt. Weil es hieß erst auch nach außen, es gibt also einen Gehaltsverzicht. Dann gab es die Gerüchte, es sei aber nur eine Stundung. Dann wurde in mehreren PKs auch im Frühjahr das Thema immer wieder aufgegriffen. Und irgendwann hat man dann gesagt, ja okay, eigentlich ist es nicht wirklich ein Verzicht, sondern wir haben uns, also die Formulierung war damals, wir haben uns offen gehalten, wenn die wirtschaftliche Situation sich wieder erholt, sodass wir es verantworten können, dann zahlen wir diese 15% zurück, weil da geht es ja nicht nur um die Mannschaft, sondern auch Vorstand und so weiter haben auf dieses Geld ja verzichtet. Und wenn die Kommunikation, sage ich mal, im Inneren also so scheibchenweise und so irgendwie verschwurbelt gelaufen ist, wie sie tatsächlich nach außen gelaufen ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Spieler da vielleicht irgendwie mit einer Information zurückgeblieben ist, die dann vielleicht nicht dem Sachstand entspricht, die der Verein sich vorgestellt hat. Und es war jetzt halt so, dass vor einer Woche den Spielern mitgeteilt wurde, passt auf, wir sind in einer Situation, wo wir sagen müssen, wir stehen wirtschaftlich so da, dass wir diese 15% nicht zurückzahlen konnten. Also diese eventuelle Stundung wird also zu einem tatsächlichen Verzicht. Und für die Mannschaft war wohl der Zeitpunkt sehr überraschend, weil überhaupt erst über eine Rückzahlung im Dezember gesprochen wurde. Also warum mache ich dann jetzt im September vor dem ersten Spieltag plötzlich dieses Fass auf? Also es ist wirklich, was die Kommunikation angeht, einiges komplett durcheinander gelaufen.
Also so wie ich das ein bisschen verstehe, ist ja, Adam Scholloy hat anscheinend ein extrem hohes Standing innerhalb der Mannschaft. Sonst würde die Mannschaft am Mittwoch nicht geschlossen, nicht zum Training erscheinen. Das ist ja mal ganz klar. Und solche Situationen darf man als Verein nicht unterschätzen. Der zweite Punkt ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, es ging um Stundung und der Verein hat aber jetzt gesagt, wir werden es nicht zurückzahlen. Also der Verein hat nicht gesagt, vielleicht im Monat, in zwei oder in fünf Monaten, sondern kategorisch. Gar nicht.
Nee, ja, der Verein,
dann muss ich aber sagen, also ist das richtig?
Der Verein hat ursprünglich, also die Aussage des Vereins ist, sie haben mit den Spielern ausgemacht, sollte es finanziell sich erholen innerhalb von einer gewissen Zeit, dann wird das Geld im Dezember zurückgezahlt. Okay. Und die Spieler sagen, ihnen wurde das zugesichert, dass sie es bekommen oder zumindest ist das eben also jetzt von Scholloy und seinem Berater die Sicht. Und jetzt hat man ihnen gesagt, die wirtschaftliche Situation hat sich nicht erholt, also es wird tatsächlich nicht zurückgezahlt.
Dann muss ich sagen, das hat dann wenig mit Kommunikation zu tun, sondern mit Ehrlichkeit. Und da muss ich sagen, hat sich der Schröder dann, wenn er das ausspricht, muss ich sagen, da hat er sich ein riesen Eigentor geschossen.
weil dann hält er sich ja nicht an das, was vor Wochen oder Monaten abgemacht wurde.
Naja, das sind ja wie gesagt die zwei unterschiedlichen Darstellungen. Also der Verein sagt, das war von Anfang an nicht klar. Man hat gesagt, man zahlt das Geld nur zurück, wenn es sich wirtschaftlich innerhalb von einem gewissen Zeitraum wiederholt. Und diese Erholung ist nicht eingetreten. Und auf der anderen Seite gibt es eben Scholloy und seinen Berater, die sagen, nein, es war ganz klar ausgemacht, dass es das Geld zurückgibt. Und was zu dieser Verwirrung tatsächlich beiträgt, ist, dass der Verein auch der Öffentlichkeit am Anfang nicht ganz klar kommuniziert hat, geht es jetzt um eine Stundung oder um einen Verzicht. Das heißt, die einzigen Leute, die das tatsächlich zu 100% wissen können, sind die, die bei den Gesprächen dabei waren.
Aber Mara, da sieht der Verein trotzdem natürlich nicht gut aus. Ne?
Nein, natürlich nicht. Also was die Kommunikation angeht, das muss man leider ganz klar sagen. Das
ist ja nicht nur Kommunikation, oder?
Wenn ich sehe, dass sich die ganze Mannschaft solidarisiert, und es gab es wahrscheinlich nicht ganz so oft, dass eine Mannschaft geschlossen
gestreikt hat. Kannst du dich an sowas erinnern?
Dann bin ich, also glaube ich eher in diesem Zusammenhang wahrscheinlich den Spielern und der Mannschaft. Ja, ob die nicht trotzdem auf Geld verzichten müssen,
dass ich woanders. Weil wenn du jetzt gestern das Spiel gesehen hast, gegen einen Aufsteiger und du verlierst zu Hause 4-1, du führst 1-0, also eigentlich spricht dir alles dafür, wir kommen aus dieser Situation sportlich raus und kriegst dann 4 Stück vom VfB Stuttgart zu Hause, dann muss ich sagen, dann weißt du, wo die Reise wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen hingeht.
Also die Schwierigkeit, was das Sportliche angeht, leider ist es so, dass Mainz 05 in den vergangenen Jahren für die Aufsteiger, gerade die aus dem südlichen Raum, immer ein williger Aufbaugegner war. Das hat fast schon Tradition in Mainz. Natürlich war das gestern trotzdem kein Auftritt, wo man jetzt hinterher sagt, das hat alles so funktioniert, wie man es sich vorgenommen hat.
Nee. Sicher nicht, aber die Situation, am Mittwoch erscheinen die Spiele nicht zum Training. 3 Tage später spielst du das Spiel gegen den VfB Stuttgart und du verlierst. Mir ist es egal, wie die vor 2-3 Jahren gespielt haben gegen irgendwelche aus der Gegend. Darum geht es ja gar nicht. Ja. Es geht sich jetzt um diesen Spieltag. Und das ist fatal für den Verein.
Auf jeden Fall. Also ich meine, das, was Sie jetzt irgendwie intern klären müssen, ist tatsächlich, wie sehr oder wie groß ist ein eventueller Konflikt mit dem Trainer. Weil das, was am Mittwoch passiert ist, da ging es ja darum, dass Scholloy hat tatsächlich, als man ihm gesagt hat, pass auf, wir stellen dich frei, such dir einen neuen Verein, hat er Trainingspläne für zu Hause bekommen und die Anweisung, er soll also das Training jetzt eben nicht mehr mit der Mannschaft machen. Und ist aber dann am Mittwoch ganz normal zum Training gekommen, weil er gesagt hat, sorry, ich soll auch irgendwelche Läufe machen und das wird ja mittlerweile alles mit den Uhren irgendwie aufgenommen und übertragen. Sieht man ja dann auch, wenn ich es nicht gemacht habe, ich muss mal mindestens irgendwie am Trainingsfeld
laufen. Aber dann kann man ihm ja keinen Vorwurf machen, oder? Ja,
und dann hat ihm aber der Trainer ganz klar zu verstehen gegeben, nee, an meinem Training nimmst du nicht teil. Und das war der Punkt, wo die Mannschaft gesagt hat, nee, das finden wir nicht in Ordnung, diese Behandlung von einem Spieler. Und dann sind sie nicht rausgegangen. Deshalb ist es ein Stück weit nachvollziehbar, wenn der Verein versucht, das von dem Finanziellen zu trennen. Aber natürlich spielt es alles ineinander. Also es ist ja
dann lass uns mal klären, Mara, ob das vielleicht rechtswidrig ist oder was überhaupt rechtswidrig ist. Wir nehmen dazu einen Fachmann dazu. Er ist Rechtsanwalt und im Experte für Fußballarbeitsrecht. Horst Klettke. Horst, hallo, grüß dich.
Hallo Thomas.
Also falls sich wundern, warum wir uns duzen, wir kennen uns schon seit einigen Jahren. Du warst so nett, hast für mich auch den einen oder anderen Vertrag damals ausgehandelt an der Stelle. So, wie ist die Lage jetzt, Horst? Kannst du uns da weiterhelfen? Also, wenn ich es richtig verstanden habe, Spieler dürfen eigentlich, das war ja Arbeitsverweigerung, war kein Streik, ne? Das dürfen sie eigentlich auch nicht, oder?
Nein, also vollkommen eindeutig, das dürfen sie nicht. Wir haben hier keinen rechtmäßigen Streik. Ein Streik rechtmäßig geht, wenn eine Gewerkschaft wegen mir Tariffragen aufwirft oder ähnliches. Aber hier haben wir einen wilden Streik gehabt. Hier ging es nur darum, sich mit dem Spieler zu solidarisieren. Das nennen wir Juristen Arbeitsverweigerung und das geht nicht. Und ich will vielleicht hinzufügen, natürlich wird auch diskutiert, dem Kollegen eine gewisse Solidarität zu geben. Aber das kann man anders machen. Wir haben auch im Bereich Arbeitsrecht, Meinungsfreiheit. Das kann man aus meiner Sicht vielleicht intern äußern.
Was würde denn jetzt, also der Verein kann jetzt eine Abmahnung, glaube ich, an die Spieler, an alle eigentlich, ne, geben?
Ja, es ist denkbar, dass der Verein den Spielern, die Arbeit verweigert haben, eine Abmahnung erteilt. Und das ist auch, muss man klar sagen, Arbeitsverweigerung ist schon eine schwerwiegende Pflichtverletzung. Also das ist keine Kleinigkeit. Auf der anderen Seite, hinter der Abmahnung versteckt sich dann beim nächsten Mal, wenn sich's wiederholt, unter Umständen eine Kündigung. Das geht arbeitsrechtlich, wird aber sinnvollerweise, weil man ja A, eine schlagkräftige Truppe braucht und weil man B, auch keine Werte vernichten will, wird das wahrscheinlich nicht passieren.
Dann wäre der Spieler oder wären die Spieler aber auch ablösefrei. Stimmt das, Horst?
Wenn der Verein fristlos kündigt, dann ist der Vertrag beendet und spätestens nach Großmann-Urteil ist klar, dann sind die Spieler ablösefrei und können einen neuen Arbeitsvertrag bei einem anderen Verein eingehen. Verbandsrechtlich ist es dann noch ein bisschen schwierig, aber arbeitsrechtlich ist klar, wenn man kündigt und sagt, ich Spieler will ich nicht mehr haben, dann kann ich ihm auch nicht weiter im Weg stehen.
Sag mal, aus der Spielersicht, ist es okay, dass Mainz jetzt sagt, Scholler muss zur U23 und da trainieren?
Das ist ebenfalls nicht okay. Der Spieler ist Lizenzspieler und hat natürlich deswegen auch Recht und einen Anspruch darauf, im Kreise seiner Kollegen, sprich bei der Lizenzspielermannschaft, zu trainieren. Und das Degradieren in eine tiefere Mannschaft ist nicht in Ordnung. A, aus sportlichen Gründen, weil da weniger intensiv und in der Qualität trainiert wird wie in der Lizenzmannschaft. Und darüber hinaus hat er natürlich ein Recht, dabei zu sein. Zumal, wenn ich die Diskussion jetzt richtig verfolgt habe, es letzten Endes keinen Grund gibt, außer den Fragen, gab es jetzt Verzicht, gab es Stundung, was ist damit zu tun? Ich würde mal sagen, auf beiden Seiten war so eine Art mentales Augenblicksversagen. Die Kommunikation in der Tat hat einen Unruf gehabt.
Haben die Spieler mehr Macht als der Verein, Simon?
Ich glaube nicht, dass es um Macht geht. Das ist natürlich, das merkt man auch hier schon in der Diskussion, dass es natürlich eine etwas undurchsichtige Situation ist. Glaube ich, dass viele Kommunikationsthemen dabei sind, dass vielleicht eine sportliche Einschätzung des Vereins zu einem Spieler gibt, was sagen wir, auch ein Stück weit Normalität ist, dass man mit Spielern natürlich spricht, wo man das Gefühl hat, dass es eine schwere Saison wird, um einfach dem Spieler auch mal ein bisschen Planungssicherheit zu geben. Aber ja, ist eine wirklich schwierige Situation zu bewerten.
Hast du mal einen Spieler oder mehrere Spieler freigestellt?
Ich bin mal gezwungen worden, einen Spieler freizustellen. Er hat eine Grundlage gehabt, die vollkommen klar war. Ein Spieler ist ein Mitspieler gegenüber tätlich vorgegangen. Und von daher, um strafrechtlichen Sachen aus dem Weg zu gehen, haben wir uns darauf geeinigt, ihn sofort zu beurlauben, nennen wir es mal so. Da gab es gar kein großes Problem. Die Sachlage war eindeutig. Und in dieser Eindeutigkeit oder Nicht-Eindeutigkeit dieser Sachlage, die ich meins selber festgestellt habe, befindet diese Sache ja auf einer ganz anderen Ebene. Ist ja dargestellt worden durch die Aussage des Trainers und durch die Aussage von Rowen Schröder, den ich übrigens sehr, sehr schätze und den ich noch nie so unsicher gesehen habe, unglaubwürdig rüberkommend gesehen habe, wie bei der Pressekonferenz, als dann proklamiert wurde, der Spieler ist einzig und allein aus sportlichen Gründen weggeschickt worden. Und diese Solidarität der Mannschaft bezog sich auf sportliche Gründe. Und das ist ein Punkt, also das sage ich mal ganz krass in Fußballersprache, wollen die uns eigentlich verarschen. Es gibt mit Sicherheit keine Fußball-Profi-Mannschaft, die aufgrund einer sportlichen Entscheidung eines Trainers oder eines Vereines, wobei, warum der Verein, der Trainer entscheidet, wer sportlich dabei ist oder nicht dabei ist, sich dann solidarisch erklärt. Damit würden sie automatisch einen Affront aufbauen für denjenigen, der für ihn reinkommt. Also es müsste ganz andere Gründe gegeben haben und hat sich die Mainzer Mannschaft möglicherweise an irgendwelche Absprachen erinnert, die getroffen wurden. Vor allen Dingen Vertreter, Scholler ist im Mannschaftsrat, also er hat was zu sagen. Und wenn er im Sinne des Mannschaftsrates sich diesbezüglich geäußert hat, ja, und da seine Kritik ausgesprochen hat, sich dann solidarisch zu erklären, ist ein Zeichen dafür, dass es eine richtig gut funktionierende Mannschaft ist. Genau. Macht es eine Mannschaft aber auch in Bezug auf eine sportliche Entscheidung des Trainers, dann richtet die Mannschaft sich nicht nur für diesen Trainer ein, sondern sie spricht eindeutig gegen die sportliche Leitung. Die sagen also, mit dem Trainer geht es gar nicht, denn was er da gerade entschieden hat, das tragen wir nicht mit. Und das ist einfach desolat, da kann es gar nicht sein.
Lass uns mal kurz Mats Hummels hören, der gehört zur Spielergewerkschaft. Hier ist seine Antwort oder sein Statement zu dem Thema.
Oh, wir haben das natürlich wahrgenommen, sehr ausführlich darüber gesprochen. Wir äußern uns auf jeden Fall noch dazu, aber klar, nach dem, was man zumindest bisher gehört hat, ist das jetzt kein vorbildliches Vorgehen des Vereins, aber wir wollen natürlich auch noch in der Hinsicht alle Infos haben. Und dann wird man mal sehen, aber ich denke, man sieht, dass eben nicht nur die Spieler manchmal vielleicht nicht ganz perfektes Verhalten an den Tag legen, sondern auch die Vereine.
Ja. Horst, nochmal die Frage vielleicht, kann man arbeitsrechtlich überhaupt jemanden so aussortieren, wie es gerade der Fall zu sein scheint?
Also ja und nein. Das, was Peter Neururer eben gesagt hat, ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel. wenn eine Tätigkeit vorfällt, dann kann man ja den Spieler nicht mehr in der Mannschaft so lassen. Das ist doch vollkommen klar, weil der Betriebsfrieden gestört ist, weil man nicht erlauben darf, dass es Tätigkeiten gibt. Also in anderen Worten, der Grund ist entscheidend. Und hier scheint der Grund in der Tat nicht sportlicher Art zu sein, wie es behauptet wurde, sondern dieses Gerede oder Feststellung, haben wir jetzt eine Stundung, kriegen wir was zurück, also sprich, es ging ums Geld. Und die Geldfrage kann niemals erlauben, das Training nicht mehr zu gewähren. Darauf hat sie einen Vertrag zu wünschen.
Was bin ich denn als Spieler oder muss ich dem denn zustimmen, wenn der Verein sagt, du verzichtest mal auf Gehalt?
Nein, muss man nicht. Das ist eine Sondersituation gewesen wegen Corona. Viele haben das gemacht, weil eben Zuschauer fehlen, weil damit Einnahmen fehlen, weil die wirtschaftlichen Kräfte der Clubs geringer geworden sind. Müssen, muss man das nicht. Es gibt einen Vertrag, in dem geregelt ist, viel Gehalt zu zahlen ist, und darauf hat man ein Recht. Allerdings haben auch viele, nicht nur in Mainz, so weiß ich das, zugestimmt, und das war auch richtig so, dass man, was Corona betraf, wirtschaftlich einen gemeinsamen Punkt setzt.
Horst, vielen Dank für die Erklärung. Sind wir wieder einen Schritt weiter an der Stelle. Schönen Sonntag dir noch. Und wir reden gleich noch weiter über Achim Beierlorzer. Hat er noch eine Zukunft in Mainz? Scheinbar wird das eine ganz schwierige Kiste zu sein. Vielleicht haben die Spieler dann doch zu viel Macht. Simon überlegt immer noch, was er mit dem ganzen Geld machen soll. Und Borussia Dortmund hat den ersten Dämpfer hinbekommen. Auch das wollen wir nachher alles noch ganz in Ruhe besprechen. Wir haben noch eine gute Stunde. Hi von Alben, live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen. Beim Check24 Doppelpass, ein turbulenter zweiter Spieltag bisher. David Wagner ist nicht mehr Trainer von Schalke 04 und Achim Beierlorzer wackelt bedenklich bei Mainz 05. Wir schauen mal, der Grund war folgendes, wir schauen mal auf das Spiel gestern, würde ich sagen. 1-0 waren die Mainzer in Führung gegangen, Stefan, und dann bekommen sie den Ausgleich.
Genau, völlig verdient.
Ja, Stuttgart war schon besser,
dann,
ne?
Ja, Stuttgart war das ganze Spiel über besser. In der Situation, Mainz in Überzahl, kriegen aber keinen Zugriff. Grundsätzlich war das ein absolut verdienter Sieg der Stuttgarter. Obwohl du nach dem 1-0 hast du gedacht, oh, jetzt kommt Mainz vielleicht zurück oder besser ins Spiel. Das ist ihnen nicht gelungen. Auch in der Höhe, muss ich sagen, war der Sieg der Stuttgarter verdient. Da weißt du, was da alles falsch läuft.
Guido, hast du gedacht, 1-0? Ich meine, sie hatten bis dahin fast gar keine Torschance, glaube ich, die Mainzer. Ne? Dann ja, machst du dieses schöne Tor wohlgemerkt und dann?
Stuttgart haben schon 6-mal aufs Tor geschossen, bevor wir das erste Mal, sag mal, wir dann zu Potte kamen. Da dachte ich, das ist geil, ja. Wir lassen die am Hering des Erfolges schnuppern und dann verspeisen wir das Ding mit Haut und Haar. Aber es war, wie Stefan sagt, wir hätten ja noch höher verlieren können. Also der eigentliche Streik war nicht der Mittwoch, sondern fast schon das Spiel. Also ich will nicht sagen, dass sie nicht wollten, aber sie konnten nicht. Da war alles schwer. Denn der Kopf war schwer, die Beine waren schwer. Da konntest du wirklich nicht hingucken und das hat beim Zusehen wehgetan. Und ich weiß auch nicht, warum die ein Regenerationstraining machen. Du musst nicht regenerieren, wenn du nicht gelaufen bist.
Haben sie ja gestern gemacht im Spiel.
Ja.
Ähnlicher Fall. Da gebe ich, ähnlicher Fall wie bei Schalke. Da glaube ich auch, dass da nicht alle für den Trainer
sind. Nee, aber das ist natürlich immer die Frage, Mara. Vielleicht auch, wenn du sowas machst wie am Mittwoch, ne? Also nicht zum Training erscheinst. Alle schauen auf dich am Wochenende. Wieso können dann die Beine und alles schwer sein?
Also ich glaube auch da...
Schwierig für mich zu verstehen.
Die Spieler haben, glaube ich, schon ein Interesse in so einem Spiel. Die sehen ja auch, in was für eine Situation die sich gebracht haben. Also ich glaube tatsächlich, die haben das ein bisschen unterschätzt mit dieser Geschichte am Mittwoch, weil das tatsächlich das Training unter Corona-Bedingungen war, wo die ganzen Journalisten akkreditiert waren. Sonst wäre das vielleicht gar nicht so groß aufgeblasen. Mein Gefühl ist, dass die intern es groß aufblasen wollten und dieses Externe vielleicht sogar unterschätzt haben. Und wenn die dann da auf dem Feld stehen, die haben ja auch, also sich persönlich irgendwie als Spieler zu rehabilitieren. Ich glaube auch, wenn sie sich nicht so kurz vor der Halbzeit den Gegentreffer gefangen hätten, natürlich war Stuttgart besser, aber dann hätten sie es vielleicht mit der Mentalität irgendwie noch ein Stück weiter getragen. Aber wenn du eh so angenockt bist und wenn du so viel zu verlieren hast, dann kriegst du zu so einem Zeitpunkt das Gegentor. Ich meine, man hat ja richtig gesehen, wie die dann auseinandergefallen sind. Die sind nicht mehr gelaufen, die waren immer mindestens zwei Schritte zu spät.
Hier sehen wir das dritte Tor dann. Also eigentlich natürlich ein Vorteil für Mainz, war ein Eckball und dann dieser Ballverlust. Und dann ist da viel Platz, sagen wir mal so, ne? Oder? Peter, was sagst du?
Aber die Art und Weise, wie man da einen Ball verliert, das ist schon kurios. Ne? Wie kann ich in der Rückwärtsbewegung als fast mehr oder weniger letzter Abwehrspieler da ins Dribbling gehen? Also ohne jegliche Not, der hat da nicht mal Druck bekommen. Der hat sich den Druck ja selber gegeben im Prinzip.
Und ja, vor das allen Verhalten Dingen, der Mannschaft ist vor allen Dingen, das war ja eine Ecke. Also was ja. mache ich, wenn ich zurückliege, wenn ich in der Situation bin? Bringe ich den Ball wieder in den Strafraum logischerweise ja, rein? Aber es sind ja nicht nur die Beine schwer ja, bei den Mainzern. Wirklich geschuldete Situation vom Mittwoch ist wirklich, spielt der Kopf eine extreme Rolle. Und der ist nicht frei bei den Spielern.
Ich kann mir auch vorstellen, vielleicht haben sie ganz bewusst den Mittwoch ausgesucht, eben weil Medien öffentlich war.
Nee, das glaube ich tatsächlich.
Weiß man's? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mannschaft und der Trainer nach all dem nochmal zusammenfinden. Er hat auch nach dem Spiel, auch also gestern, wieder was Verräterisches gesagt. Da ist er nochmal befragt worden, warum Scholloy denn im Pokal da nochmal eingesetzt wurde. Da sagt er im O-Ton, weil er da noch voll mein Spieler war. Hallo?
Ja, ich höre zu.
Ja, aber also, es ist, noch Vertrag, aber es ist ja nicht immer, nur der Trainer. Ja? Also
in dem Fall jetzt.
Das sportliche Umfeld gehört schon dazu. Also man kann jetzt nicht nur abzielen immer auf den Bayer-Lorzer oder nur abzielen auf den Wagner bei Schalke. Ich finde, da gehören die Verantwortlichen auch mit dazu, in diesem Fall in Schröder.
Ja, ja klar. Ja. Lass uns mal über die Rolle sprechen, Guido. Wie siehst du Uwe Schröder?
Ja, Peter, du kennst ihn auch privat, also ein toller Typ.
Entschuldigung, ich
muss die menschliche Komponente ab und zu hier reinbringen, weil wir reden über tolle Menschen nach wie vor. David Wagner, toller Mensch und Ruven sowieso. Jeder macht Fehler. Jetzt aber. Jetzt
merkst du sofort.
Komm. Na, jetzt aber. Mal richtig lange Lappen. Aus Ostdeutschland.
Das ist ein Klassiker. Das sind eigentlich 6 Euro.
Ja, aber man muss 12. auch sagen. 6.
Nein, jetzt ist gut.
Aber was ihr alle vergesst, ist so ein bisschen, grundsätzlich Mainzer 5 ist ein wunderbarer Verein, die 12. Saison in der ersten Liga. Da gibt es viele Vereine, die davon träumen. Ja, es sind insgesamt nur 6 Vereine, die das schaffen. Insofern, so viel kann gar nicht falsch gelaufen sein. Sie haben momentan einen ganz guten Kader. Man sagt qualitativ einer der besten der letzten Jahre. Was ich glaube bei der Zusammenstellung, fehlt ein bisschen Mentalität, es fehlt so eine Achse. Sie haben also, es wird auch nicht sehr so viel Deutsch gesprochen in der Mannschaft, ohne den Jungs dazu nahe zu drehen. Wenn ich aus Frankreich spreche, spreche ich halt kein Deutsch. Aber wenn nur 3 oder 4 der ersten 11 überhaupt der deutschen Sprache mächtig sind, dann frage ich mich auch, wie dieser Streik zustande gekommen sind. In diesem ganzen Kader sind ganz wenig noch deutschstämmige Spieler. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich keine Ausländer, ich liebe Ausländer. Bei uns waren die ersten aus Ghana bei Mainz 05. Ich habe die geliebt. Ich habe denen gesagt, wo es lang geht im Leben, wunderbare, tolle Typen. Aber die Kommunikation, die insgesamt nicht stimmt, die stimmt auch in diesem Kader nicht. Und ich bin mir sicher, dass einige, die dann drin saßen und haben gesagt, wir trainieren nicht, wussten gar nicht, um was es geht. Also, und Ruven Schröder, klar, den Schuh muss er sich anziehen, jetzt stimmen Dinge nicht. Und ich bin auch der Meinung, wahrscheinlich geht es jetzt nicht weiter. Du musst da was machen, entweder tritt er zurück oder der Bayer Lotzer oder beide.
Was sagt ihr beiden? Bayer Lotzer bleibt oder weg? Ja oder nein?
Ich glaube nicht, dass Achim Bayer Lotzer gegen Union Berlin auf der Bank sitzt.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Und ich kann es mir deswegen nicht vorstellen, weil sich's ja im Prinzip abgezeichnet hat. Also eigentlich, so weh das irgendwie tut, wenn man da drauf guckt und wenn man an dem Verein irgendwie schon länger nahe dran ist. Aber wenn man gesehen hat, wie das zum Ende der letzten Saison irgendwie gelaufen ist, es gab ja da schon die Situation, auch Bayer Lorzer, netter, guter Typ, überhaupt keine Frage, aber dass die Mannschaft tatsächlich zum Sportvorstand hingegangen ist und gesagt hat, sie können nicht wirklich was damit anfangen, was der Trainer ihnen kommuniziert. Und man hat dann ja auch gesehen, wie in der Endphase der Saison Ruven Schröder ganz nah an der Mannschaft dran war. Und das Problem ist natürlich, wenn du einen Trainer holst, mit dem du dich auch so verbindest, weil Bayer Lorzer war ganz klar der Trainer von Ruven Schröder. Ruven Schröder wollte den, der hat den durchgesetzt, obwohl er gewusst hat, er kriegt Gegenwind, weil Bayer Lorzer ja gerade eben in Köln rausgeflogen war. Und dann ist es natürlich schwer, so eine Entscheidung zu treffen. Aber vielleicht hätte man sie tatsächlich konsequenterweise auch schon nach der Saison treffen müssen und sagen müssen, wir haben es probiert. Aber so ganz richtig passt es dann halt leider nicht.
Auf Sport, Thomas. Ja. Ehrlicherweise müssen wir sagen, wir sind ja, Mainz 05 ist ja auch deswegen drin geblieben, weil sie in Dortmund, die hatten da gerade Menstruationsprobleme, und in Frankfurt, die konnten auch nicht richtig laufen, gewonnen haben. Die 6 Punkte haben uns zum Klassenhalt geführt. Und da muss man mal nicht die Kirche im Dorf lassen, aber mal sagen, die ganze Saison ist nicht gut gelaufen unter Achim. Und vielleicht ist es jetzt wirklich nur die Spitze des Eisberges und der Wechsel ist unausweichlich.
Gut, Thorsten Siegmund ist weiter unterwegs in Mainz. Wenn sich da was tut, sind wir natürlich sofort wieder dort. Also Peter Bosch wird auf jeden Fall am Wochenende auf der Bank sitzen. Davon gehe ich mal aus, ne? Oder?
Ja, Simon? Auf jeden Fall.
Wie würdest du den Saisonstart von Bayer bisher bewerten?
Ja, sehr unterschiedlich. In der letzten Woche in Wolfsburg haben wir kein gutes Spiel gemacht. Das war insgesamt ein sehr, sehr zäher Auftritt von uns als Mannschaft. Gestern eine deutliche Steigerung spielerischer Art gehabt. Ich glaube, am Ende dann wahrscheinlich ein verdientes Unentschieden für beide Seiten, aber auf sehr hohem Niveau. Und das ist kein einfacher Start für uns werden würde. Das war uns schon bewusst. Nicht nur, dass die Gegner mit Wolfsburg und Leipzig nicht so schlecht sind und mit Sicherheit auch eine gute Rolle in dieser Saison spielen werden, sondern natürlich auch der Sommer war ja überhaupt nicht normal oder vom Ablauf her mit einer Pause für die Spieler, Regeneration etc. und einer vernünftigen Vorbereitung. Einfach dadurch, dass es dieses Europapokalturnier mittendrin gab, was total zerstückelt, ein unruhiger Sommer. Und dass wir uns ein bisschen vielleicht auch in die Song reinkämpfen müssen, habe ich schon erwartet.
Wir helfen dir jetzt ein bisschen, wir bewerten das jetzt mal einfach, ne? Kennst uns ja hier in der Sendung, genau. Vielleicht liegt es auch daran, Champions League knapp verpasst am Ende der Saison, trotzdem sind die Ziele von Bayer Leverkusen weiterhin sehr hoch.
Simon Rolfes hat gut lachen. Der Sportdirektor von Bayer Leverkusen hat den teuersten Verkauf der Bundesliga-Geschichte mitgestemmt. 80 Millionen plus X für Kai Havertz. Finanziell steht Bayer 04 trotz Corona prima da. Nicht ganz so prickelnd findet Peter Bosch die aktuelle Kadergröße. Denn neben Havertz wurde auch noch der zuverlässige Torjäger Kevin Volland verkauft. Nachfolger Schick gegen Leipzig hauchdünn im Abseits kann die Lücke wahrscheinlich schließen. Doch Havertz dürfte kaum 1:1 zu ersetzen sein. Bosch fordert daher noch dringend Verstärkungen. Bayer hat in 2 Spielen 2 Punkte geholt, aber nur ein reguläres Tor geschossen. Offensiv wäre also noch Bedarf. In 8 Tagen ist aber schon Transferschluss. Und die Bayer-Bosse wollen den Havertz-Abgang eigentlich lieber kostengünstig im vorhandenen Kollektiv kompensieren. Wir fragen daher, dürfen Sie mit den Havertz-Millionen wirklich nichts mehr einkaufen, Herr Rolfes?
Da kommt noch ein Kracher.
Das werden wir sehen. Waren ja viele Punkte da auch schon drin. Dass Kai natürlich ein ganz besonderer Spieler war und 1:1 nicht zu ersetzen ist, das ist klar. Deswegen werden wir das auch nicht versuchen. Es geht ja darum, dass wir versuchen, es als Mannschaft aufzufangen. Erstmal auch seinen Abgang und als Mannschaft stärker zu werden. Und das haben wir immer gesagt, dass wir versuchen, auch in der Transferperiode zu gucken, okay, wie können wir die Mannschaft insgesamt verstärken mit Patrick Schick. Haben wir, glaube ich, einen sehr guten Angreifer verpflichten können, der gestern ein sehr gutes Spiel auch gemacht hat. Das war wichtig natürlich nach den beiden Abgängen vorne, dass wir da unbedingt auch Qualität holen. Jetzt haben wir mit Santiago Arias für rechts hinten einen international erfahrenen Spieler geholt, um einfach auch da noch mehr Stabilität oder Breite auch im Kader zu haben.
Ausgeliehen, ne? Richtig?
Ausgeliehen, erstmal ausgeliehen.
Warum? Du hast doch genug Geld.
Nein, weil wir, was ich eingangs sagte, dass wir natürlich im Winter schon auch ein bisschen vorinvestiert haben für diesen Sommer. Corona merken wir auch, dass das Sachen sind. Und ein bisschen haben wir in diesem Sommer auch schon investiert. Also wir gehen da weiter vernünftig und mit Augenmaß vor, weil wir schon davon überzeugt sind, dass wir Spieler haben, die einen Schritt weitergehen können in diesem Jahr, auch einen Schritt vorwärts machen können, die sich in der letzten Saison auch ein bisschen adaptiert haben an unseren Stil, an alle Gegebenheiten. Und da glaube ich auch schon intern Spieler da sind, die besser spielen können als letztes Jahr.
Okay, also 8 Tage hast du noch Zeit, haben wir gerade gehört. Ist nicht mehr allzu lange, muss man ganz klar sagen. Am 3. Oktober, nee Quatsch, wann ist Schluss? Am
5. Oktober.
5. Oktober natürlich, 8 Tage, rechne mal richtig. So, wir machen einen kleinen Spot und dann reden wir sofort weiter darüber. Ja. Simon, wir haben gerade natürlich von den Havertz-Millionen gesprochen. Wir haben ja mal so eine Grafik angefertigt. Ne? Das war letzte Saison. Dann schick noch dazu, habt ihr doch ganz schön viel ausgegeben. Ne?
Ja, wir haben bewusst auch in den letzten Transferperioden versucht, Potenzial dazu zu holen, junge Spieler dazu zu holen. Haben dafür auch ein bisschen was investieren müssen. Keine Frage. Und deswegen glauben wir auch, dass wir auch in diesem Sommer, dass wir natürlich versuchen, die Mannschaft zu verstärken, auch Positionen und auch schauen, was vielleicht in den letzten verbleibenden Tagen noch geht, was für Optionen es gibt. Das ist ein sehr,
sehr interessant, wolltest du sagen.
Ja, ist ein sehr interessanter Transfersommer, weil das natürlich durch Corona ganz anders ist und gefühlt ist die Transferperiode irgendwie seit 6 Monaten offen oder ein Thema. Und da werden wir gucken, aber wir haben gute Spieler und ein paar sind ja auch davon, die gerade genannt wurden.
Ja, wie weh tut denn die Nichtqualifikation für die Champions League?
Ja, die tut sehr weh, das ist keine Frage. Was war unser klares Ziel, in die Champions League zu kommen, auch wieder gegen die größten Mannschaften Europas zu spielen. Und das haben wir leider verpasst. Trotzdem werden wir das Saisonziel für dieses Jahr nicht runterschrauben, sondern das weiter beibehalten, weil wir auch davon überzeugt sind, dass wir eine Mannschaft haben, die das erreichen kann.
Simon hat gesagt, Sie haben eine gute Mannschaft. Was fehlt denn oder wer fehlt denn für eine sehr gute Mannschaft?
Ja. Ja gut, er hat ja schon zu Recht gesagt, dass man den Havertz nicht 1:1 ersetzen kann, wie das oft bei so großen Spielern ist. Mit Wirtz haben sie, glaube ich, ein sehr gutes Supertalent in der Hand. Da kann viel raus werden. Ich glaube, offensiv wäre vielleicht noch ein Transfer, glaube ich, nicht ganz, also wäre hilfreich. Aber ich verstehe auch seine Situation, wenn er alle in Europa wissen jetzt, der hat in etwa 80 plus, also vielleicht irgendwann mal 100 Millionen mit Havertz gemacht. Dass da viel Geld ist, wissen die, wenn die Leverkusener jetzt vorbeikommen. Das macht seine Position nicht immer einfacher, weil alle wahrscheinlich erstmal direkt 5 bis 10 Millionen teurer werden. Von daher ist es, glaube ich, schon, dass das das Problem ist, was vielen oft so geht. Hat der Dortmund da ja auch oft gehabt, die Situation, dass man da vielleicht so ein bisschen taktischer gucken muss, ob man mal noch erstmal jemanden leiht oder im Vorfeld schon was verpflichtet hat. Das muss vielleicht eine Strategie gewesen sein. Oder nicht?
Ja, dass wir, sag mal, trotz allem auch der Einnahmen vernünftig damit umgehen, das ist ganz klar. Und schauen, wie wir in unserem Gefüge uns verstärken können. Und dabei bleiben wir auch bei, egal welche Einnahmen wir in diesem Sommer hatten.
Ja. Aber man will ja nicht zu viel Geld ausgeben, gerade jetzt
natürlich,
in dieser Phase,
natürlich,
wo alle Leute gut haushalten müssen.
Wie siehst du denn Leverkusen? Sind sie schwächer durch die Verluste von Havertz und Volland?
Nein, schwächer würde ich jetzt nicht sagen. Nach wie vor eine große Qualität vorhanden. Aber natürlich sind es zwei Abgänge, die richtig wehtun. Ob Leverkusen es schafft, im Kollektiv das aufzufangen, das wird sich zeigen. Ich meine, sie haben letztes Jahr knapp das Ziel verpasst, leider Gottes. Der Simon hat gerade gesagt, in diesem Jahr wollen wir unter die Top 3 oder 4 kommen.
Das sagen sie eigentlich immer, ne? Oder?
Champions League, aber das wird, glaube ich, in diesem Jahr verdammt schwierig.
Glaubst du nicht so richtig dran?
Okay. Ja, ich muss ja nicht dran glauben, weil ich ja nicht verantwortlich bin für Leverkusen. Ich wünsche mir immer, dass ich guten Fußball sehe. Den haben sie im letzten Jahr definitiv wirklich des Öfteren angeboten. Aber ich glaube, dass einfach diese Abgänge in der Offensive einfach zu schwer wiegen werden, um das Ziel, was er ausgesprochen hat, zu erreichen.
Gestern ein 1:1 gegen RB Leipzig. Leipziger sind in Führung gegangen. Schauen wir uns mal an, Simon. Endlich mal ein langer Abschlag, finde ich ja super, dass man nicht rausgespielt wird. Das kennen wir noch von früher. Und dann, was läuft falsch?
Ja, ich glaube,
der macht es gut.
Der macht es gut, keine Frage. Verteidigungs, auch den langen Ball, glaube ich, hätten wir ein bisschen besser verteidigen können. Klar, das ist normal. Forsberg ist ein sehr guter Spieler, dass wenn Tore passieren, jetzt darf ich auch gleich mal was sagen.
Dann kann ich weiterreden,
Fehler, ich. Die haben wir gemacht.
Ja.
Und dann macht das auch gut.
Peter, deine Analyse?
Es war nicht zu verhindern. Es war nicht,
in der Endphase war sie vorher vielleicht.
Vorher, ja, aber in der Endphase eben nicht mehr. Das macht Forsberg überragend. Der ist auch nicht mehr zu verteidigen, so wie Johanna zum Mann steht. Gar keine Frage. Aber um auf das Thema nochmal zurückzukommen. Ja. Bosch Hale, da sind wir vorhin stehen geblieben. Peter Bosch hat im vorderen Bereich Verstärkung gefordert. In anderen Abführungen gefordert. Er hätte gerne Verstärkung.
Ja.
Aus verständlichen Gründen. Wenn ich Volland abgebe, vielleicht mit Schick einen Mann habe, der ihn 1:1 ersetzen kann. Das muss ich aber erst entwickeln, er ist neu dabei. Aber einen außergewöhnlichen, vielleicht den außergewöhnlichsten Offensivspieler überhaupt im deutschen Fußball, Havertz, verliere. Das erkennt der Trainer mit Sicherheit am besten von uns allen. Inklusive vielleicht auch Simon. Dann ist es doch klar, bei der gleichen Zielsetzung, im letzten Jahr habe ich sie gerade verpasst, die Champions League nicht erreicht. Wir wollen die Champions League aber als Zielsetzung ausgeben, was ich durchaus verstehe. Dann bedarf es einer weiteren Offensivvariante und einer weiteren Offensivalternative. Und da glaube ich, Simon, da werdet ihr mit Sicherheit bis zum Transferschluss noch richtig Gas geben und den richtigen Mann finden und dann auch dieses Ziel gemeinsam mit Peter Bosch erreichen.
Ja, das oder? Ist eine gute Aussage, dass wir es gemeinsam
erreichen. Ich wollte sagen, stell die Frage noch, oder?
Ja, ich glaube schon, dass natürlich Patrick Schick auch ein anderer Stürmer-Typ ist, den wir vorher hatten. Das ist natürlich schon auch ein mitspielender Stürmer. Mhm. Das Spiel wird sich ein bisschen verändern. Was Kai ja sonst häufig auch von außen ist er auf die Zehen gegangen und hat kombiniert. Deswegen ist Patrick Schick natürlich schon ein anderer Typ, der einen anderen Einfluss dann auf die Mannschaft hat. Und ja, wir schauen ja, was möglich ist, was es auch sinnvoll ist. Das ist keine Frage. Trotzdem haben wir eine gute Mannschaft. Wir haben Vertrauen auch den Spielern, die da sind. Und was dann die letzten Tage noch bringt, wird man sehen. Nur wir werden keine verrückten Sachen machen oder irgendwie einfach aus Aktionismus, sondern nur Sachen, wenn wir davon überzeugt sind, dass sie uns weiterbringen, dann werden wir es machen und sonst werden wir es nicht machen, weil wir dafür auch hohe Qualität jetzt schon im Kader haben.
Dann schauen wir nochmal auf den Ausgleich, auf das 1:1, unsere Szene der Woche.
Also beide Treffer waren ja sehenswert, aber der von Kerem Demirbay, der war dann wirklich ein Traumtor. Das schauen wir uns gemeinsam nochmal an. Also dieser stramme Schuss aus 20 Metern Entfernung, Ball von der Unterkante der Latte dann eben ins Tor in der 20. Minute zum 1:1. Das war ein richtig schicker Treffer, unsere Szene der Woche. Und ich will auch nochmal erwähnen, wir haben gerade die Grafik gesehen mit den Transfers. Also Kerem Demirbay im Sommer vergangenen Jahres für 32 Millionen, also als Top-Transfer, verpflichtet und er kam von Hoffenheim, ist aber erstmal mit dieser Erwartungshaltung und der Bürde nicht so ganz gut zurechtgekommen, hat nur einen Treffer in der Saison erzielt. Das heißt, jetzt am zweiten Spieltag hat er diesen Wert schon egalisiert und das tut ihm sicherlich auch gut, da jetzt getroffen zu haben.
Danke, Ruth. Wir haben ein bisschen diskutiert schon gerade. Peter,
ja, ich will ja nicht unbedingt der große Miesmacher, also solcher auf jeden Fall nicht bekannt geworden.
Nee, aber
toller Abschluss von Demirbay. Ich weiß auch, was er kann. Das hat er irgendwann mal in Wattenscheid gelernt. Ich weiß nicht, warum er dann irgendwann in Leverkusen gelandet ist. Aber also, wir sehen da einen hervorragenden Torhüter. Und an normalen Tagen, ich will nicht von Torwartfehler reden, aber den kann man auch halten. Den kann man auch halten, denn er schlägt zentral ein. Das ist das Stellungsspiel des Torhüters und vielleicht ein kleiner
Überraschung. Also du meinst, weil der Ball in die Mitte eines Tores geht? Ja,
natürlich. Ja, natürlich.
Der Torwart, das hast du auch gesagt, also mit zentral.
Okay, ein toller Abschluss, keine Frage, aber den kann man halten.
Ja, Stefan?
Ich bin kein Torhüter. Ich mag das nicht zu beurteilen. Das war natürlich ein Strahl, ja. Also ich weiß, das geht so schnell.
Der fällt natürlich blöd.
Also, ich habe gesagt, kein Torwartfehler, aber an guten Tagen hält er den auch. Das ist ein hervorragender Torhüter. Dass er da aber nicht unter Beweis gestellt hat.
Ja, okay. Also würde ich jetzt sagen, Manuel Neuer hätte ihn wahrscheinlich angenommen.
Genau, rausgeköpft.
Rausgeköpft.
Und das Spiel eröffnet sofort.
Vielleicht auch verdeckt. Ich würde jetzt sagen, den kann er nicht halten, weil in der Situation als Torwart, du gehst ja schon ein bisschen mit raus, wie der Rückpass kommt und der Meter fehlt dir dann nachher, wo es denn hin, also innerhalb von einer Sekunde dann einschlägt. Ich würde dem Torwart da keinen Wurf machen.
Ich wiederhole mich, kein Torwartfehler, aber Manuel Neuer hätte den Ball gefangen und hätte gerufen, Konter läuft.
Ja gut, der hätte.
Das ist der Unterschied zwischen einem guten Torhüter und einem Weltklasse-Torhüter.
Ja, das stimmt.
Muss man aber zusagen, der hält im Moment alles scheinbar. Ne? Also von daher, Simon, ich glaube, weil er im Rückwärtslaufen vielleicht oder einen Schritt zurück macht, ist es vielleicht schwieriger, dann hochzuspringen. Ich weiß es nicht. Nee.
Ja. Schwer. Ich meine, das war schon ein guter Schuss, das muss man so sagen. Ich bin ja auch ein bisschen parteiisch, von daher sage ich natürlich, es war unhaltbar. Ja, kommt von oben, fällt er runter.
Ja, und der Torwart
ganz so einfach zu halten.
Bei dem Rückpass geht der Torwart ja den Schritt mit raus und dem fehlt ihm dann einfach hinten. Das ist einfach so.
Du wolltest noch was zu Leverkusen.
Nee, der war drin. Nee, ich würde gerne nur eine Frage noch loswerden. Noch mal einmal zu dem möglichen weiteren Offensivtransfer. Habt ihr euch da ein Preislimit gesetzt, dass ihr sagt, bis dahin gehen wir, das ist die Schmerzgrenze? Oder gibt es das nicht, hängt vom Spieler ab, der vielleicht verfügbar ist?
Nein, natürlich wirtschaften wir schon seriös und haben auch unsere Zahlen immer im Blick. Und dementsprechend klare Rahmenbedingungen, zu denen wir agieren können oder auch nicht. Grundsätzlich völlig unabhängig der Situation jetzt. Klar, und deswegen muss man das immer im Blick halten, ob es da Optionen gibt, wirklich die auch höhere Qualität versprechen. Das ist ja, ist häufig ja schön, viel Aktionismus zu machen oder dann wird es ja mal wahrgenommen, oh, du tun viel. Natürlich sind wir aktiv, aber wir versuchen dann Lösungen zu finden, die dann wirklich auch eine...
Aber es gibt schon ein Limit, es gibt eine Grenze.
Es gibt überall, wäre verwunderlich, wenn ich jetzt sagen würde, es gibt bei uns keine Limits, glaube ich. Ja, natürlich, klar.
Je nachdem, wie groß die Sehnsucht auch nach der Champions League dann halt ist, ne? Dass man da unvernünftig wird vielleicht.
Na, unvernünftig werden wir nicht.
Also den Eindruck macht
das,
er gerade
nicht. Nee, macht er nicht. Nein, das werden wir nicht, weil das macht doch keinen Sinn, sondern dass wir natürlich klar unsere Budgets haben, mit denen wir arbeiten müssen und arbeiten, bestmöglich auch arbeiten wollen.
Also wir reden gleich weiter. Wir schauen natürlich nochmal nach Schalke. Wer wird Nachfolger von David Wagner? Und dann gestern, Überraschung, die Dortmunder haben sich die Zähne ausgebissen, die jungen Wilden, wie wir letzte Woche gesagt haben, am FCA. Alles gleich bei uns. Wie immer nochmal die Chance für Sie, 100.000 Euro zu gewinnen. Live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24 Doppelpass. Also David Wagner nicht mehr Trainer von Schalke 04. Es wird ein Nachfolger gesucht. Momentan ja, geistert so ein bisschen der Name Manuel Baum durch die Gazetten. Bestätigung steht aber noch aus. Wir bleiben für Sie dran. Schauen Sie mal auf sport1.de. Und jetzt bleiben wir noch mal bei Leverkusen. Florian Wirtz haben wir eben mal kurz angesprochen. Riesentalent, hat noch Vertrag bis 2022. Den musst du jetzt mal langsam verlängern, oder?
Ja, das klar, ist ein sehr guter Spieler, wo wir sehr freuen, dass wir den haben, dass er so schnell auch sich akklimatisiert hat in der Profimannschaft. Haben ihn ja mit einer auch Perspektive verpflichtet, hat das sehr, sehr schnell gemacht in der Corona-Pause, ohne Schulzeit etc. Konnte er dann jeden Tag bei uns mittrainieren.
Und jetzt kommen wir zur Antwort, bitte.
Ja, dass wir natürlich klar langfristig mit ihm zusammenarbeiten wollen, ist ja keine Frage.
Ja, wie schwer wird es?
Na, ich glaube, dass er sich sehr wohlfühlt bei uns, dass er den Schritt im Winter mit Sicherheit nicht bereut hat und auch weiß, dass er hier bei uns eine gute Perspektive hat, dass er Spielzeit bekommt auf hohem Niveau in sehr jungen Jahren schon und der Trainer und Verein ihn unterstützen. Und von daher glaube ich, dass wir da auch als Verein eine gute Perspektive haben.
Also es wird trotzdem wohl nicht ganz so einfach. Gehen wir mal von dem ganz Jungen zu den etwas Älteren. Die Bender-Zwillinge, Vertrag läuft aus. Wie sind da die Planung?
Ja, mit beiden sind wir, bin ich im engen Austausch. Das ist ja klar, dass sie in einem Alter sind, wo sie einfach sich ein bisschen auch schauen, okay, wie kommen die Saison rein, wie ist das, um dann zu schauen, ja, machen sie noch ein Jährchen weiter oder dann gibt es noch mal ein Jährchen etc. Also von daher, da sind wir im guten Austausch mit beiden.
Heißt das, Sie könnten auch sagen, wir hören vielleicht auf? Verstehe ich dich da richtig? Nein. Jetzt sind Sie 32,
ja, das ist ja normal in dem Alter, dass man jetzt keine ganz langen Verträge mehr abschließt. Aber mit beiden sind wichtige Spieler für uns, auch in der Mannschaft wichtige Spieler. Sind auch von der Mentalität her Kämpfernaturen. Beide sehr, sehr gute Spieler und sehr gute Typen. Und die möchten wir natürlich behalten. Und da sind wir im guten Austausch.
Sind doch sicher auch Kandidaten für die Karriere nach der Karriere bei euch im Verein vielleicht, oder? Gerade durch ihre extreme Präsenz.
Ja, natürlich versucht man als Verein ja immer Spieler, die auch so eine lange Zeit da waren. Gerade Lars, glaube ich, das 11. Jahr jetzt bei uns. Die einzubinden oder wenn sie bereit sind oder wollen, eine Aufgabe auch im Sport oder im Fußball machen wollen. Das ist ja auch immer eine Frage. Also von daher, klar, sind das Kandidaten auch.
Gut, am ersten Spieltag wurde Borussia Dortmund gefeiert für ihren erfolgreichen Jugendstil und als eine Mannschaft, die den Bayern den Titel streitig machen kann. Eine Woche später sieht das schon wieder ein bisschen anders aus.
Sie werden zu knabbern haben an dieser frühen ersten Saisonniederlage, an dieser durchaus schmerzhaften Ohrfeige.
Natürlich, nach so vielen Ballbesitzern, 80%, glaube ich, das musst du Tore schießen.
Mit dem Ball waren wir zu wenig konsequent. Wir hatten zwar viel Ballbesitz, aber große Chancen haben wir nicht herausgespielt.
Dass eine so junge Mannschaft mit zwei 17- und zwei 20-Jährigen in der Offensive Schwankungen unterworfen ist, verständlich.
Aber das Schöne ist, sie sind so jung, so gut, dass sie eben noch besser werden.
Aber die Dortmunder ließen sich regelrecht abkochen von limitierten Augsburgern, die effizient vor dem Tor waren, dazu Lauf- und Zweikampfstärker. Schwarz-gelbe Ideen gegen diesen kompakten Gegner, so gut wie keine. Und der gefährlichste BVB-Angreifer war schließlich Abwehrchef Hummels.
Insgesamt war es auch kein schlechtes Spiel, aber das ist klar, wir sind sehr traurig.
Aufrichten, Ruhe reinbringen, Trainer Favre und die schwierige Aufgabe, das Ganze zu überwinden, als Ausrutscher abzuhaken und sich eins vor Augen zu halten. Nein, die Bayern sind nicht schon wieder Meister.
Stefan, warst du ein bisschen enttäuscht von der Leistung der Dortmunder gestern in Augsburg?
Natürlich war ich enttäuscht, wie jeder Borussenspieler auch. Vor allen Dingen nach dieser wirklich hervorragenden Partie gegen Borussia Mönchengladbach war das gestern auf jeden Fall ein Rückschlag. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, es ist der zweite Spieltag. Wenn Sie jetzt daraus lernen, haben Sie sehr wohl noch gute Möglichkeiten in dieser Saison. Sie versuchen dann halt oft im Spiel dieses Klein-Klein zu spielen durchs Zentrum. Ja. Und wenn ich so einen Gegner habe wie Augsburg, da werden ja noch einige kommen in dieser Saison, die wirklich kompakt hinten drin stehen und versuchen, das Zentrum dicht zu machen und das Spiel mehr oder weniger zu zerstören. Dem gilt es vielleicht auch mal zu sagen, ich muss mehr über die Außen kommen. Mhm. Zumal ich ja mit Haaland auch einen im Zentrum habe, der ja nicht so schlechtes Kopfballspiel hat. Also da haben sie sich nicht gut angestellt. Rückschlag mit Sicherheit, aber jetzt nicht wieder auf den Favre draufhauen, bitte.
Ja, nein, habe ich ja gar nicht gesagt. Aber Peter, haben Sie Probleme, wenn Sie auf Mannschaften treffen, wie gestern die Augsburger, die dann sehr robust, vielleicht ein bisschen rustikal?
Diese Probleme haben fast alle Mannschaften mit gleicher Qualität, die Borussia Dortmund zum Beispiel hat. Aber ein Ding dürfen wir doch nicht vergessen. Wir reden in der letzten Woche, als es gut gelaufen ist, gegen gut spielende Gladbacher, von den jugendlichen Sturm und von der Entwicklung und so weiter. Zu dieser Entwicklung gehört übrigens bei Spielern in diesem Alter. Ja, auch mal, dass man schwächere Spiele macht. Auch mal, dass ich mit 75% Ballbesitz nicht die Torchancen kreiere wie am Fließband. Das ist vollkommen normal. Ja. Diese Mannschaft hat Qualität, die jungen Spieler haben unglaubliche Qualität, die werden sich auch noch steigern. Da hat Mats Hummels, als er vorhin gesagt hat, das ist der große Vorteil bei diesen jungen Burschen. Die sind noch nicht am Ende. Ob es ausreichend ist, um Bayern München auf Augenhöhe zu begegnen, glaube ich nicht. Das habe ich im letzten Jahr nicht geglaubt, das glaube ich jetzt auch wiederum nicht. Das hat aber ganz andere Gründe. Der Weg, den Borussia Dortmund da eingeht, ist genau der richtige. Und Favre ist auf jeden Fall, sagt ja auch Stefan, genau der richtige Mann, der diesen Prozess weiter durchführt.
Ist für die jungen Spieler definitiv der richtige, halte ich auch mit ihr mit. Am Mittwoch ist der Supercup, dann haben sie direkt mal den Maßstab, wie weit das gehen könnte diese Saison. Natürlich ist sie noch nicht vorbei, zweiter Spieltag, aber, und das ist das Alarmierende für mich, dass sie gestern wieder an den Sachen gescheitert sind, wie sie auch in der vergangenen und in der vorletzten Saison den Titel verloren haben. Nämlich nicht, weil sie nicht super Fußballer sind, sondern weil am Ende die letzte Mentalität gefehlt hat. Der Biss, dass sie sich wieder von einem schwächeren Gegner allein durch Physis haben abkochen lassen. Und das sind genau die Probleme, die ziehen sich jetzt durch 2-3 Jahre. Und da ist Favre dann sehr wohl gefordert, zu erkennen, welche Spieler können das und welche können das nicht. Und im Zweifel dann irgendwie einzuschreiten. Aber das war gestern für mich das Erschreckende.
Ja, nicht, dass sie, das nicht, dass die Jungen nichts mit Mentalität spielen zu tun hat. Die Mannschaft hat eine Mentalität. Der einzelne Spieler hat eine Mentalität. Das aber ist noch die fehlende Qualität, die aber vollkommen normal noch gar nicht vorhanden sein kann.
In der aber Entschuldigung.
Das sind doch eigenartigerweise immer die Spiele, wie Stefan gerade richtiger sagte, Mannschaften, die nicht mitspielen wollen, die drauf bestrebt sind.
Das weiß ich aber vorher, wenn ich nach Augsburg fahre. Ne?
Ja, natürlich weiß ich
was mich da erwartet.
So weit sind sie noch nicht. Die Borussen haben in den letzten Jahren, losgelöst von der Überlegenheit, der eindeutigen Überlegenheit von Bayern München, die Spiele verloren gegen Mainz 05, gegen Augsburg und so weiter.
Paderborn,
Schwierigkeiten und so weiter und so weiter. Und nicht versagt gegen Spitzenmannschaften, die da mitspielen wollen.
Das ist gut. Gegen Bayern haben sie auch sehr wohl.
Bayern München ist außen vor. Das lassen wir außen vor.
Ja, gut, aber
sie
das sind ja die Duelle.
Verloren.
Peter, das sind doch die Spiele, die ich nicht verlieren darf.
Dann, wenn ich Ansprüche haben möchte, deutscher Meister zu werden, ja, darf ich diese Spiele nicht verlieren.
Korrekt.
Ja? Das ist richtig. Aber deswegen haben sie die Qualität nicht, deutscher Meister zu werden. Sie sind eine großartige Mannschaft mit großartigen Entwicklungsmöglichkeiten, aber noch weit weg von der Chance, deutscher Meister zu werden. Das ist ganz klar und Fakt.
Ja, aber gestern zum Beispiel waren die Fehler. Natürlich kann Haaland ein Tor machen. Und dass ich einem 17-jährigen Bellingham, der auch zwei gute Chancen hatte, das weiß ich mit 17-Jährigen, dass ich da entsprechende Erwartungshaltung manchmal zurückschrauben muss. Aber gestern waren die Fehler halt auch wieder von Chan, von Akanji. Das sind, ja, sag ich mal, gestandene Spieler, ne? Und die machen die Dinger. Und da sage ich, am Ende ist das ein Problem, was sich fortpflanzt.
Gehen wir rein ins Spiel, Stefan. Gucken mal auf die Führung für Augsburg. Standardsituation, Freistoß von der Seite. Ja, nicht schlecht das Ganze.
Ne? Ja, perfekt geschlagener Freistoß. Ja. Also der Freistoß war eigentlich das Tor. Das ist unglaublich schwer zu verteidigen. Auch jetzt können wir diskutieren, Bürki, kann er da rauskommen oder nicht. Dann geht er aber extrem ins Risiko. Das ist ein Tor, wo ich sage, das kannst du nicht verteidigen.
Kann er ein bisschen weiter draußen stehen? Dann kriegt er vielleicht direkt rein.
Der wird Gegenball in die kurze Ecke. Also genau. Schwer, ne? Als Torwart musst du schon gewisse Dinge auch in deinem Kopf haben. Kurze Ecke muss ich abdecken, gehe ich den Schritt raus, dann zieht er ihn vielleicht lang. Also die Spieler sind ja jetzt auch nicht so ganz dumm. Von daher würde ich sagen, dieses Tor kannst du nicht verteidigen.
Das haben die Augsburger richtig gut gemacht, muss man sagen.
Und da spielte den natürlich zu 100% in die Karten.
Wie sieht es denn beim zweiten Tor aus für Augsburg? Gibt es Einwurf für Borussia Dortmund, Stefan? Und dann Sancho spielt den Ball in die falsche Richtung, sag ich mal. Vorsichtig.
Also der Pass ist natürlich, ich weiß nicht, ob er den wirklich so gewollt hat, aber der war natürlich super gespielt. Aber das sind natürlich einfache Ballverluste, die dir nicht passieren dürfen. Aber sie passieren im Fußball. Ich sage nochmal, es ist der zweite Spieltag. Wir reden nicht vom 27. Das sollten sie unterbinden. Das darf ihnen auch nicht oft passieren. Und dann bin ich der Meinung, hat Dortmund sehr wohl die Möglichkeit, um die Meisterschaft mitzuspielen.
Ja, du musst kurz zahlen. Ja,
das und ich muss, ist mir
das
egal.
Das passiert
ist
im
mir
Fußball.
Egal, ist mir egal. Und ich muss auch sagen, Favre ist der richtige Mann.
Ja.
Muss ich jetzt zahlen?
Was passiert im Fußball, hast du gesagt. Entschuldige bitte. Hast du da kein Geld? Ja, ich zahle für dich.
Ja, machst also, du das?
Supercup dann unter der,
du schuldest
Woche.
Schuldest mir eh noch was.
Ja? Was denn?
Nicht in der Vergangenheit.
Aber wenn Favre der richtige Mann, wenn Favre der richtige Mann ist, ja, was ich im Umgang mit den jungen Spielern auch nach wie vor unterstreichen würde, warum schafft er es denn einfach nicht, die Sinne der Spieler genau für solche Spiele zu schärfen? Dass das eben sich nicht wiederholt. Das ist ja kein Einzelfall, das zieht sich ja.
Nein, das wird er mit Sicherheit gemacht haben.
Aber ihm gelingt es auch.
Die Spielanlage, ich habe es ja gerade gesagt, vielleicht ein bisschen mehr über außen zu kommen, über außen durchzubrechen. Vielleicht war da. Aber das eine ist immer das Erzählen. Das andere ist das auf dem Platz denn auch umsetzen. Ja? Also wir können von außen immer wunderbar über Fußball reden. Also ich darf das, weil ich habe selber auf höchstem Niveau gespielt.
So, bevor es jetzt noch schlimmer wird.
Ja, das ist danke schön. Das ist denn schon ein Unterschied. Nein, das eine ist ja dieses Reden. Also Favre hat mit Sicherheit alles getan und alles investiert, dass die Mannschaft erfolgreich vom Platz geht. Nur, es funktioniert nicht. Nur, dann kann man nicht einfach sagen, ja, dieses, jenes, welches. Also einfach ist es dann auch nicht.
Also, Supercup gegen die Bayern. Dann
ja, das wird ein ganz anderes Spiel. Wird ein einfacheres Spiel für Dortmund als das Spiel gegen Augsburg, mit Sicherheit.
Und die Bayern müssen heute noch ran. Ja? 15.30 Uhr in Hoffenheim. Sarah Valentina hat alle Informationen und Quoten zu dem Spiel. Simon, die Bayern das Maß aller Dinge. Wie stark siehst du denn Dortmund?
Ja, die haben eine gute Mannschaft. Ich finde auch, dass sie interessante Spieler dazu bekommen haben, muss man wirklich sagen. Auch interessante junge Talente. Und haben eine absolute Top-Mannschaft. Klar, Bayern München, wie du sagtest, ist das Maß aller Dinge. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Und dementsprechend wird es für alle schwer.
Für uns ist es auch gut.
Ja, wird für alle Mannschaften, die dahinter natürlich, klar, versuchen, irgendwie auch einen schwachen Moment der Bayern zu erwischen. Aber das wird nicht so einfach.
Den gibt es nicht so oft, ne? Muss man an der Stelle
nicht sagen. Nicht so oft.
Obwohl, wir haben wieder Herbst, ne? Man weiß es nicht. Kann Dortmund den Bayern gefährlich werden, Guido?
Ja, auf jeden Fall. Sexy Mannschaft. Ich bin verliebt in die Mannschaft. Klasse, klasse Team. Und es ist auch nicht so schlimm, wenn man mal in Augsburg verliert. Es wird ja gerade so getan, als würde das jetzt die größte Blamage wäre, dass es da nur Blinde sind. Der Heiko Herrlich weiß, hat einen Plan gehabt, in Augsburg ekelhaft zu spielen. Das sind alles solche Schränke. Und dann liegst du mal 0-1 zurück nach dem Standard. Dann laufen solche Spiele. So, hier ist dann sogar ein Augsburg-Fan. Gibt es sogar in München. Ja, und die sind Tabellenführer. Gegen Tabellenführer kannst du auch mal verlieren, Thomas.
Ja. Mara, was denkst du über Dortmund, über die Stärke von Dortmund oder
ich mag auch die Schwäche Dortmund hier in dem Fall? Tatsächlich auch gerne. Ich finde vor allen Dingen, dass Favre ein großartiger Trainer ist. Bin auch bei dir, dass das super zusammenpasst und bin sehr gespannt. Ich glaube, dass die noch eine sehr gute Entwicklung nehmen können und bin neugierig, was sie mit den Jungen tatsächlich machen. Natürlich wird es im Moment schwierig mit den Bayern, aber dass sie mitspielen, traue ich ihnen auf jeden Fall zu.
Okay, eine Szene haben wir noch. Die ist was für Stefan, ne? Elfmeter, ja oder nein? Ich bin jetzt gespannt, was du sagst. Ja. Und zwar Reyna. So. Hier kommt's. Ja, kommt nochmal. Hm?
Hebt ein bisschen früh
ab. Also, sie reklamieren.
Hebt ein bisschen früh ab.
Ja. Schau mal hier.
Ne, ist natürlich keine Elfmeter. Thomas, was für eine Frage. Also klar, geht's. Musst du gelb geben dem Jungen.
Na, gelb, na ja, gut.
Ja, was sagst du denn? Elfmeter oder wie?
Ich stelle hier nur die Frage. Ich sag gar nichts.
Aber ich bin
das habe ich dir letzte Woche schon gesagt.
Ich darf auch mal eine Frage stellen.
Stimmt, letzte Woche war Mario hier auch noch. Da hatte ich zwei.
Nein, natürlich keine Elfmeter.
Absolut,
der hebt
keine Elfmeter.
Ja ab, überhaupt keinen Kontakt da. Ich weiß nicht, wenn er gelb. Also normalerweise muss er gelb für das Ding kriegen. Ja, ist so. Tut mir leid.
Als Schwalbe für dich, ne?
Ja, klare Schwalbe.
Gut, eine. Also, wir haben ja schon was mit Kabak besprochen.
Ja.
Haaland hatte auch einen kleinen Disput mit einem Augsburger. wollen wir uns gleich auch nochmal ganz in Ruhe anschauen. Es gibt auch Neuigkeiten, kann ich Ihnen schon versprechen, sowohl aus Schalke als auch aus Mainz. Wir stärken uns nochmal kurz, sind gleich wieder da. So, hi von allen Fans. Wir sind nochmal zurück live im Hintertel am Münchner Flughafen beim Check24 Doppelpass. Wunderbarer zweiter Spieltag, wunderbare Stimmung und deswegen hast du auch noch ein Highlight für uns, Ruth, ne?
Absolut, absolut. Da geht es um Peter Neururer. Kannst dich schon mal auf was gefasst machen. Zuvor aber erstmal ein Dankeschön an alle, die heute wieder gespendet haben. FSV Witten, Isarfohlen, München und HG Feinest. Vielen Dank für die Spendencheck 24. Verdoppelt wie immer. So, und jetzt haben heute schon viele Leute Peter Neururer auf diversen Trainerpositionen ins Gespräch gebracht. Es gibt eine Twitter-Userin namens Football Jessie, die hat sich überlegt, wie das aussehen würde, wenn man dich mit verschiedenen Trainern morphen, also sozusagen optisch übereinander legen würde. Wie das aussehen würde, das Ganze gibt es zu sehen auf elffreunde.de. Das wäre der Peter Bayer-Lorzer. Das wäre zum Beispiel Peter Bosch, der Name würde sogar auch noch bleiben. Gut. Mit Lucien Favre zusammen oder auch mit Urs Fischer. Es gibt wirklich sehr, sehr, ich klicke da einfach mal durch, Markus Gisdol. Was mir persönlich auch noch gut gefällt, ist, gucken wir mal, ob wir da noch hinkommen, Bruno Labbadia oder Julian Nagelsmann. Also bitte, das ist doch eine glatte Eins. Peter, wie gefällst du dir am besten?
Ja, ein Foto von mir, ein normales Foto, aber ich finde es ganz toll, dass ich mit meinem Schädel und mit meinem Alter noch so viel Freude und Spaß verbreiten kann. Das ist doch überragend, oder nicht? Definitiv.
Absolut. Du machst auch jeden Spaß mit, das finde ich auch sehr angenehm, muss man sagen. Ja. So, wir haben noch Neuigkeiten aus Mainz, die nicht so wirklich spektakulär dann doch sind. Also, Achim Bayer-Lorzer ist, man sieht es hier, in sein Auto gestiegen und hat dann das Trainingsgelände verlassen. Kommt er nochmal zurück? Was glaubt ihr, Stefan? Also heute wahrscheinlich nicht mehr, aber...
Boah, kann ich nicht beurteilen. Also die Situation ist nicht einfach. Kann beides passieren, weiß nicht.
Ihr habt ja schon gesagt. Also ne? Ich glaube, dass es schwer wird. Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
So, und in... Oder auf Schalke, Michael, haben wir eben schon gesagt.
Da fährt er hoffentlich nicht hin, weil bei seinem letzten Engagement ist er dann ja direkt weitergefahren nach Mainz. Ne? War ja am nächsten Tag von Köln nach Mainz.
Von Köln nach Mainz und jetzt von Mainz nach Gelsenkirchen.
Nein, nicht so weit. Nein. Da ist nach wie vor der Name, den wir auch schon heute geschrieben hatten, Baum, möglicher Kandidat. Und für die Interimslösung könnte es sein, dass Norbert Elgert, der Nachwuchsguru auf Schalke, der die ganzen großen Spieler von Neuer angefangen und Özil und so weiter und so fort geschliffen hat, dass der für ein Spiel das übernimmt. Dauerhaft will er das nicht, hat er in der Vergangenheit immer schon gesagt.
Peter, du kennst ihn auch gut, warum will er das eigentlich nicht?
Nein, er sieht seine Philosophie verwirklicht im Aufbau der Jugendarbeit beziehungsweise in der Vollendung der U19-Arbeit. Wie viele Leute hat er nach oben gebracht, Weltstars geformt und hat Norbert Elgert einen großartigen Anteil und ist eigentlich ja, die Quelle aus der Schalke 04 seit Jahrzehnten wirklich schöpfen konnte und diese Aufgabe will er nicht abgeben.
Okay, gut, wunderbar. Simon, wen holst du jetzt noch? Wer war das nochmal? Welchen Spieler? Zu wie viel?
Ja, das werden wir sehen. Ne?
Kriegst du auch ein Buch, wenn du es verrätst.
Dann verzichte ich, glaube ich, jetzt vielleicht doch aufs Buch.
Erstmal kriegt Mara es, vielen Dank.
Dankeschön.
Hat viel Spaß gemacht. Simon.
Ja, Dankeschön.
Gib mal weiter rum, bitte. Ja. Zu Peter, zu Guido. Michael, auch dir. Stefan hat schon eins, ne? Brauchst du noch eins?
Ja, ich schenke dir das, weil du willst es ja nicht.
Ah, du hast doch keins. Also, das war's. Ne? Simon, schöne Saison. Prima, dass du da warst. Euch alles Gute, Ihnen zu Hause alles Gute. Geht weiter jetzt mit Burlandstein. Viel Spaß dabei, schönen Sonntag, bis nächste Woche.